heute, dass die linke Fraktion hier die rechte Fraktion. So, wir fangen an zu singen. Lasst uns aufstehen, so weit wie möglich. Eine neue Schöpfung, nie mehr verloren. Das Alte ist vergangen, siehe, ich bin neu geboren. Praise Gott. Halleluja. Wir preisen den Herrn. Eine neue Schöpfung.
Wenn der Heilige Geist in mir mächtig wirkt, Lob und Dank. Wenn er wirkt, werden wir uns ihm öffnen. Lass uns Platz nehmen. Ich freue mich über alle, die gekommen sind. Die linke Fraktion und die rechte Fraktion, herzlich willkommen. Heute Abend mein Thema, das Wirken Gottes. Vor allem stell dich deinen Problemen, lauf deine Probleme nicht weg. So viele Menschen fliehen, sobald sie da irgendwo was knistern hören, irgendwo Schwierigkeiten riechen und dergleichen. Stell dich deinen Problemen. Ich möchte euch für morgen herzlich einladen. Morgen haben wir einen besonderen Tag. Morgen wird das Thema Abendmahl sein, Heilung durch das Abendmahl. Dann werden wir Bilder und Informationen sehen über Missionsarbeit in Thailand. Dann haben wir auch das Abendmahl miteinander und dann werden wir auch noch zusammen essen. Also eine ganz fantastische Zeit. Also wir werden sehr viel Gemeinschaft morgen haben. Dann für Mittwoch lade ich euch herzlich ein. Gott will dich beschenken. Also Gott ist ein großzügiger Gott. Gott hat dich sehr lieb und Gott möchte das Beste für dein persönliches Leben. Also Gott will dich beschenken. Kommt am Mittwoch 16 Uhr. Nächsten Freitag ist das Thema, du musst dich nicht fürchten. Egal was in dieser Welt passiert, das ist eine Fortsetzung auch von heute ein Stück weit. Also stelle ich deinen Problemen. Du musst dich nicht fürchten, ist das Thema. Und am Samstag lebe in Übereinstimmung mit Gott. Dann möchte ich noch auf die Einladungszettel hinweisen. Wir haben vom 10. bis zum 12. März eine Sonderveranstaltung mit Lynn Crow aus Mexiko. Sie hat Gott schon mächtig gedient in ihrem Bereich, wo sie ist, als Frau. Mit ihrem Mann zusammen haben sie eine tolle Gemeinde in Mexiko mit über 2000 Leuten, eine Bibelschule, Radioarbeit und Fernseharbeit. Und sie macht sehr viel, auch ganz besonders für Frauen, die im Gefängnis oder deren Männer im Gefängnis sind. Also für die hat sie einen ganz speziellen Dienst, denn gerade die Frauen leiden unheimlich viel. Und wenn die Männer nicht da sind, und das in Mexiko noch dazu, also in der spanischen Welt. Okay, heute Abend stelle ich deinen Problemen, ich weiß nicht, wie du mit deinem Leben zurechtkommst, aber wir haben alle Probleme, wir haben alle Anfechtungen irgendwo und Gott will dir und mir und uns einfach begegnen in unserer Situation, wo wir uns befinden. Wir sollen uns nur Gott öffnen. Kinder Gottes fliehen nicht. Das ist also zuerst mal die Botschaft, die ich habe. Die fliehen nicht, sondern die bleiben in Position. So lang, bis sie es überwunden haben, denn wir sind zu überwinden bestimmt. In Sprüche 28,1, da ist eine schöne Stelle. Der Frevler, also der Gottlose, flieht, auch wenn ihn niemand nachjagt. Und so weiter. Und dann heißt es weiter, der Gerechte fühlt sich so sicher wie ein Löwe. Der Gerechte fühlt sich so sicher wie ein Löwe. Und hier wird das Gefühl angesprochen. Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich in deinem Leben eigentlich? Sicher wie ein Löwe? Weißt du, der Löwe ist der König der Tiere eigentlich. Der beherrscht das Revier. Der hat alles unter Kontrolle. Bist du auch so einer? Als Gerechter, der mit Gott übereinstimmt, der sein Revier verteidigt, der nichts durchgehen lässt und so weiter. Sobald da ein Fremder eindringt, so ein fremdes Wesen, machst du sofort Alarm. Dann fängst du an zu brüllen. Das sind wir Christen, wir sollten niemanden reinlassen in unseren Bereich, der nichts zu suchen hat. Also der Gerechte ist wie ein Löwe. Er weiß, was ihm zusteht, er weiß, was ihm gehört, er weiß, wo seine Grenzen sind und er weiß, was seine Aufgaben sind. Er weiß, hier bin ich verantwortlich, hier bin ich Herr in diesem Gebiet. Der Gerechte ist wie ein Löwe. Sprüche 28, Vers 1. Und er kennt seine Bestimmung. Wer Gott missachtet, heißt hier in diesem Wort, wer Gott missachtet, er ergreift die Flucht. Also wer seinen Gott nicht richtig kennt, wer seinem Gott nicht vertraut, sobald irgendetwas ist, da rennt er schon, flieht er, wandert aus, schmeißt alles hin, gibt alles auf. Die Bibel sagt, wir sind nicht von denen, die da weichen. Also welche Sorte von Mensch, von Christ bist du? Wer Gott gehorcht, der ist sicher wie ein Löwe. Also ganz großartiges Wort. Gott selbst vergleicht den Gottfürchtigen hier mit einem Löwen. Nicht, dass du dich einbildest, ich bin ein Löwe, sondern Gott sagt, der Gerechte ist wie ein Löwe. Gott malt das Bild eines Gerechten. Gott selbst verleiht uns Löwenkräfte. Einmal richtig so brüllen und schon zittert die Luft und die Umgebung. Wenn Gott mit dir ist, bist du wie ein starker, mächtiger Löwe mit einer starken Mähne. Die Mähne ist ein Zeichen der Kraft, der Macht, der Stärke. Der Gerechte kommt immer groß bei Gott raus. Der Gerechte. Der Gerechte zittert nicht vor Problemen. Der Gerechte verzweifelt nicht, sobald er Probleme sieht. Was machen wir jetzt da? Wie verhalten wir uns? Der Gerechte weiß immer die richtige Lösung, die richtige Antwort. Der Gerechte kennt seine göttliche Bestimmung. Ich bin bestimmt von Gott zu herrschen. Das ist meine Macht, das ist mein Revier, das ist meine Autorität, das ist meine Aufgabe, das ist meine Familie. Ich lasse niemanden in meine Familie rein, der nicht reingehört. Das ist wichtig so, das ist mein Revier. Und wir müssen lernen, die Tierwelt weiß, was ihr Revier ist. Jeder steckt so sein Revier ab und jeder Hund markiert schon sein Revier. Und wie viel mehr sollten wir Menschen unser Revier markieren? Das ist mein Bereich. Und in der Bibel heißt es einmal von Gott. Gott ist nicht überall herrlich und mächtig und großartig. Wir glauben, Gott ist überall der Allmächtige. Nein, nein. In der Bibel heißt es, Gott ist herrlich in den Grenzen Israels. Da ist er mächtig, weil er dort angebetet wird. Dort wird er akzeptiert. Und da, wo Gott nicht akzeptiert wird, hat Gott nichts zu sagen. Bei den Gottlosen in Russland, im Kommunismus, Atheismus, hat Gott nichts zu sagen gehabt. In Systemen, wo Menschen herrschen, Tyrannen regieren, hat Gott nichts zu sagen. Gott ist herrlich in den Grenzen Israels. Und sobald du außerhalb von Israel bist, hat Gott nichts zu sagen. Keiner nimmt von Gott Notiz. Wer ist dieser Gott, dem ich gehorchen sollte, sagt Pharao. Da musst du erstmal Gott sich beweisen und behaupten durch Plagen etc., durch Gerichte, dass er eine Autorität ist. Also Gott ist herrlich in den Grenzen Israels, also in deinen Grenzen ist Gott herrlich. Da, wo du zu sagen hast, da, wo du Herr bist, das, was Matthäus ist, da ist Gott herrlich. Und außerhalb von Matthäus hat Gott nichts mehr zu sagen, weil es außerhalb von meinem Machtbereich ist. Aber da, wo ich stehe, da lasse ich niemand rein. Und da verteidige ich mein Revier. Und da sollten wir Christen lernen, unser Revier, unsere Familie zu verteidigen. Und du solltest für deine Familie wie ein Löwe kämpfen, für deine Sache wie ein Löwe kämpfen und die Sache verteidigen. Also stell dich deinem Problem, ist mein Thema. Unsere Bestimmung ist, dass wir uns von Problemen, die an uns rankommen, nicht viel draus machen, sondern sie angreifen, also dass wir auf sie zugehen, dass wir sie bekämpfen, dass sie zum Teufel jagen, wo dir hingehören, Krankheiten nicht akzeptieren, nicht annehmen. Der Gerechte ist zum Gewinnen bestimmt, nicht zum Verlieren, zum Überwinden, zum Triumphieren, zum Herrschen. Das ist unsere Bestimmung. Herr, was ist dein Wille? Hier habe ich schon ganz klipp und klar gesagt, Gottes Wille ist zu herrschen, zu triumphieren, also dass wir das tun, herrsche darüber, macht euch die Erde untertan, füllt die Erde. Das ist Gottes Auftrag gewesen für uns Menschen. Wir sollen Herr der Lage sein, und zwar in jeder Situation. Es kann sein, dass mal Sturm kommt, dass mal Probleme gibt und dass mal, ja, mal schlechtes Wetter ist, dass mal eine Katastrophe passiert. Das passiert überall und es gibt es überall bei Christen und Nichtchristen, aber der Gerechte, der kommt zurecht. Römer Kapitel 8, Vers 30 heißt es, Gott hat uns gerecht gemacht. Das heißt, wenn wir mit Gott übereinstimmen, haben wir Löwennatur. Und die er gerechtfertigt hat, heißt es, die hat er auch herrlich gemacht, Römer 8, 20. Vor Gott bist du gerechtfertigt. Also das heißt, du stimmst mit Gott überein. Gott hat nichts gegen dich. Und sobald Gott nichts mehr gegen dich hat, bist du ein Heiliger, bist du etwas Besonderes, bist du etwas Einmaliges. Eine ganz große Berufung, was du da hast. Wenn Gott dich gerechtfertigt hat, du hast keine Schuld, du hast nichts verbrochen, also nur Gutes und Barmherzigkeit folgt dann dein Leben lang. Wenn du mit Gott übereinstimmst, stimmt dein Leben. Sonst fließt du. Der Frevler heißt es ja, also der nicht mit Gott übereinstimmt, der läuft und niemand jagt ihn. Der wandert aus, unstets und flüchtig sind seine Tage wie beim Kain. Sobald du die Gegenwart Gottes aus deinem Leben verlierst, das Gottesbewusstsein verlierst. Und deshalb sollst du darauf achten, dass zwischen dir und deinem Gott nichts dazwischen kommt. Und sobald was dazwischen kommt, bist du der größte Feigling. Aus dem Löwen ist der größte Angsthase. Aber in dem Moment und solange Gott in deinem Leben ist, dann stehst du gerechtfertigt vor Gott. Niemand kann dich antasten. Du fühlst dich sicher, fühlst dich wohl. Und deshalb lass dich von Leuten, die Gott nicht kennen, dich nicht leiten, sondern nur von Menschen, die Gott kennen, die Gott lieben. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, heißt es einmal im Richterbuch. Und solange du mit Gott übereinstimmst, musst du dir eigentlich mit deiner Zukunft keine Sorgen machen. Du weißt, ich bin geborgen, bin ein Löwe und ich werde sie wie Riesen, die Riesen fressen wie Brot. Da müssen alle sich in Acht vor dir nehmen, wenn du in Gott bist. Und ich möchte, dass du eine andere Sicht von deinem Leben bekommst. Denn nicht, dass du immer verteidigst. Die meisten Christen sind immer in Verteidigungsstellung. Sie verteidigen sich, sie verteidigen ihren Glauben, sie verteidigen ihr Leben und so weiter. Du sollst auch angreifen. Ein Löwe greift auch an. Nicht nur, dass er sein Revier markiert, sondern ein Löwe, er greift auch an. Er geht auf Beute. Wenn du vor Gott gerechtfertigt bist, kannst du dich mit Gott messen und vergleichen und sagen, guck mal, ich und mein Vater, wir sind eins, hat Jesus gesagt. Und was der Vater will, das will ich auch. Und was er für mich geplant hat, das ist für mich auch gut und das nehme ich auch an, das akzeptiere ich auch. Vor Gott gerechtfertigt. Weißt du, da beten zwei Leute, der Zöllner und der Pharisäer, und der eine sagt, Gott sei mir Sünder gnädig, und er geht gerechtfertigt aus, er geht wie ein Löwe nach Hause, er geht wie ein Sieger nach Hause, wie ein Überwinder nach Hause. Der verlorene Sohn kommt nach Hause, begegnet seinem Vater. Der Vater stellt ihn wieder her. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Und plötzlich steht er da in den schönsten Kleidern, bringt ihm das beste Kleid. Er steht wieder wie ein Löwe da, wie er einst dazumal, bevor er wegging, bevor er alles verplemperte und verlebte und vertan und verluderte. Wer zu Jesus gekommen ist, dessen Leben hat sich radikal verändert. Er ist nicht mehr der Flüchtling, der unter den Räubern gefallen ist, sondern er ist ein Löwe, hat eine ganz andere Natur. Die Wiedergeborenen, die haben das alte Leben hinter sich gelassen. Wer wiedergeboren ist, der hat eine neue Erkenntnis, neue Haut, neues Innenleben, der hat neues Selbstbewusstsein, neues Gottesbewusstsein. In 1. Korinther Kapitel 6, Vers 9 bis 11 ist es interessant, da wird beschrieben, was die Menschen alles vorher waren. Und es ist interessant, der Korintherbrief ist an die Heiligen geschrieben. Und wenn du die Korinther liest, und da schreibt Paulus in 1. Korinther 6, eure etliche waren einmal Ehebrecher, Knabenschänder, also Schwule, Verbrecher. Ihr wart einmal Diebe, ihr wart einmal Mörder, ihr wart einmal verflucht und verdammt und so weiter. Und jetzt seid ihr alle gereinigt, jetzt seid ihr was Besonderes. Jetzt seid ihr nicht mehr diese Flüchtlinge. Und du siehst, sobald ein Mensch in Sünde lebt, hat nur Probleme. Kann die Rechnung nicht mehr bezahlen, kann die Miete nicht mehr bezahlen, kann nichts mehr bezahlen, weiß nicht mal, wie er richtig leben soll, zerrinnt ihm alles unter die Hände. Sobald einer nicht mehr in Gott ist, und ich habe eines festgestellt, Menschen, die in Gott zurückkommen, in Christus zurückkommen, die kommen aus der asozialen Schicht heraus und die werden normal, dass sie sich ihr tägliches Brot verdienen können. Sie werden vielleicht nicht gerade unbedingt Millionäre, aber sie können sogar armen Leuten helfen, sie können noch Arme unterstützen, sie können noch Gutes tun. Die kommen aus der asozialen Schicht heraus. Und das ist unsere Bestimmung. Sünde macht uns asozial. Sünde macht uns krank. Sünde macht uns kaputt. Sünde macht uns, dass wir dann von einem Arzt zum anderen rennen. Das ist flüchtig sein, dass wir von einer Institution zur anderen rennen. In dem Augenblick, wo du dich bekehrst, hast du nur noch Gott. Hält sich an ihm. Und dann, wenn du dort und dort hingehen musst, dann hast du keine Probleme und dann sind die Türen für dich offen. Und du musst nicht die Türen irgendwo einrennen und sagen, da muss ich hin und das, der muss mir helfen. Nein, du hilfst dir selber. Ihr wart einmal Götzendiener. Ihr wart einmal dies und jenes. Und jetzt seid ihr reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt und ihr habt sogar den Heiligen Geist bekommen. Ihr seid nicht mehr diese Verbrecher. Diese Knabenschänder und die Lüstlinge und die nur noch nach der Lust leben und nur nach dem Lustprinzip leben, sondern ihr seid jetzt ganz andere Menschen. Unser Herr Jesus Christus hat in sein Blut diese Menschen gewaschen und die haben eine ganz neue Art und neue Weise. Sie sind nicht mehr unter dem Zorn Gottes, deshalb müssen sie auch nicht mehr fliehen und sich verstecken und irgendetwas unternehmen, zu verdecken. Nein, sie können auch ganz ehrlich ihren Problemen sich stellen. Und Leute, ich habe festgestellt, wenn wir mal Murks gemacht haben, und jeder macht mal Murks in seinem Leben, weißt du, in dem Augenblick, wo wir verschönigen und sagen, nein, das war der und das waren die und das waren jene, in dem Augenblick kriegst du nur mehr Probleme. Aber in dem Moment, wo du sagst, du, mir ist es einfach passiert, und dann wird der Meister kommen und dich nicht schimpfen. Und da wird auch gar nichts passieren, da wirst du auch nicht entlassen. Aber in dem Moment, wo du etwas verheimlichst, die Bibel sagt, wenn wir etwas verheimlichen, wird es nicht gelingen. Der Gerechte flieht nicht, der Gerechte stellt sich den Problemen, der Gerechte stellt sich auch seinen Fehlern. Und wir machen alle Fehler. Aber in dem Augenblick, wo du sagst, ja, bei uns passiert so etwas nicht, dann deckst du etwas, was nicht wahr ist. Bei uns passiert sehr viel Negatives. Ihr wart einmal so, aber ihr seid jetzt reingewaschen, sagt Paulus. Ihr seid als eine neue Kreatur. Jetzt hast du ein neues Revier von Gott bekommen, ein neues Gebiet zugeteilt. Und jetzt musst du dich als Löwe benehmen, und zwar jetzt herrschen. Und zwar dein Revier zuerst mal kennenlernen. Das Erste, bevor du ein Revier einnimmst, musst du diesen Revier kennenlernen. Wer wohnt alles noch hier? Wer sind meine Freunde und wer sind meine Feinde? Wen werde ich jagen, wen werde ich nicht jagen? Du darfst die Gerechtigkeit verteidigen, die vor Gott gilt. Und du darfst die Lügen Satans, die da verbreitet werden über dich oder die Sache Gottes oder des Glaubens, du darfst es entschieden abwehren. Nein, so ist es nicht. Ich musste das als junger Christus lernen in meiner Firma, wo ich arbeitete. Und also in Bayern wird ja sehr gerne und sehr gut geflucht. Die Bayern können fluchen, die Berliner, die sind da nicht so aufs Mut. Die können anders. Aber die Bayern, und ich bin Christ geworden und plötzlich sage ich, horch mal, das ist nicht, weißt du, Jesus, Maria und Jemene und was weiß ich, so die ganzen lästerlichen Namen. Das ist mir irgendwie der Prediger einmal gesagt, also das darf man nicht machen. Und ich habe sofort zu Herzen genommen und gesagt, das wird bei mir sofort durchgesetzt in der Firma. Und dann sage ich meinem Kollegen, hören Sie, bei mir, ich bin Christ, bei mir wird nicht geflucht. Du hättest hören müssen. Plötzlich bei 10.000 Arbeitern, bei uns ist ein Frommer. Und man dürfen nicht fluchen. Und sobald dir ein Wort ausgerutscht ist, verzeihen Sie. Und so weiter. Und so langsam hat man kontrolliert. Denn nicht du sollst beherrscht werden von den Leuten, sondern du sollst die Situation beherrschen. In deiner Wohnung, in deinem Zuhause. Du solltest wissen, wann du dein Chip-Chip-Chip da ausschaltest, was du anguckst und was du nicht anguckst. Nicht, dass das Fernsehen, das Programm dich beherrscht, automatisch beherrscht, sondern du sollst den Automaten beherrschen. Du musst wissen, wo ist dieser Knopf da, wo aus ist. Und du solltest auch die Uhr beherrschen und du solltest wissen, so lang will ich das und das. Und nicht endlos, du kannst jedes Gespräch 5 Stunden machen, aber du kannst auch in 5 Minuten das Gleiche sagen. Und die Leute, die in 5 Minuten das nicht sagen können, können es auch in 5 Stunden nicht sagen. Deshalb ist es so wichtig, dass du die Situation beherrschst. Die Bibel sagt, und du herrsche über die Sünde. Ja, nicht Heiland hilft mir zu herrschen. Nein, Gott hat uns die Autorität gegeben, über jede Sünde zu herrschen. Ich muss mit der Sünde brechen. Aber die meisten wollen nicht mit der Sünde brechen. Weißt du, die Vergebung der Sünde ist eine Sache, aber dann über die Sünde zu herrschen, ist eine andere Sache. Nein, ich will das nicht, danke. Absagen. Und Jesus musste gleich nach der Erfüllung im Heiligen Geist gleich dem Teufel Nein sagen. Und es ist sehr wichtig, dass du dem Teufel Nein sagst. Der kommt und versucht dich zu verführen. So, jetzt musst du deine Verheißungen verteidigen, die Gott dir gegeben hat. Das Land, das dir gehört hat, woraus sie deinen Fuß setzt, das Land gehört dir. Das, was du im Glauben eingenommen hast, das darfst du nicht mehr aufgeben. Da, wo du den Teufel einmal gedemütigt hast, dann darfst du nicht mehr zurücknehmen, diese Demütigung. Du musst sagen, so ist es, mein Freund. Und dann, du gehst weiter und nicht rückwärts. Der Teufel möchte, dass du deine Rechte nicht kennst, nicht weißt, was dir zusteht. Mach dir deine Rechte und Privilegien streitig. Er macht dich so madig, dass du dir nichts zutraust. Ja, ist schon recht. Der Teufel möchte, dass du ja nichts unternimmst gegen ihn, dass du Angst hast von allem und vor allem und dass du vor jedem Problem in die Knie gehst und bei jeder Schwierigkeit kapitulierst und dann sofort entmutigt bist und sagst, also weißt du, ich habe nur Probleme. Das ist, worauf die Herrlichkeiten sind. Problem ist der Stoff, woraus die Herrlichkeiten sind. Deshalb stell dich deinen Problemen, du musst ein Löwe werden, mein Bruder, Schwester. Und du musst dem Teufel das Fell abziehen, was es auch immer heißt, radikal. Und als Bettvorleger machen. Es steht ja eben von Ahab einmal, da kommt der Prophet zum König Ahab und sagt, Ahab, du sollst herrschen und sollst dem Löwen das Fell abziehen und als Bettvorleger machen. Ja, Füße draufstellen. Verstehst du? Und sagen, das war einmal dieser Löwe. Aber die meisten Gotteskinder, die sobald sie den Löwen riechen oder was rascheln hören und knistern hören, dann rennen die schon. Und der Gerechte flieht nicht. Der Gerechte, der mit Gott übereinstimmt, der flieht nicht. Nur der Ungerechte flieht. Der Teufel möchte, dass du deine Möglichkeiten nicht ausschöpfst, die Gott dir gegeben hat. Und du hast nur 2 Möglichkeiten. Entweder du ziehst dem Teufel das Fell ab oder er zieht dir das Fell ab. Du hast nur 2 Möglichkeiten. Und da musst du jetzt wählen, was ist dir lieber? Ihm das Fell abzuziehen oder dass er dir das Fell abzieht und dich fertig macht. Und wir haben es in der Hand. Du hast es in der Hand, nicht der Herr Jesus. Die meisten Leute denken, das macht alles der Heiland. Der Heiland macht überhaupt nichts. Er sagte, ich habe euch Autorität gegeben. Ich gebe euch Macht, auf Schlangen und Skorpione zu treten, Dämonen zu vertreiben. Was giftig ist, wenn ihr esst und so weiter, wird es euch nicht schaden. Wenn du das nichts tust und nichts in diese Richtung unternimmst, dann werden die Schlangen dir auf dem Kopf tanzen. Und dann werden die Skorpione dir auf dem Kopf tanzen. Wenn du nicht dich wehrst, werden sie dir das Fell abziehen. Wer also Gott anbetet, ganz einfach, wer zuerst mal Gott anbetet, und das ist, wenn man sich seinen Problemen stellt. Wenn du Probleme kommen siehst, schon von Weitem, die Hände hochheben. Und dann Gott preisen. Ich habe einen Großwildjäger gehabt aus Kanada, der war mal bei uns hier auch in Berlin. Und er hat Bären geschossen, richtige Bären. Und ich sagte, ja, hör mal, hast nicht Angst vor Bären, wenn die dir so in der Wildnis begegnen und du bist allein und was weiß ich. Dann sagt er, weißt du, du musst immer größer sein. Du musst die Hände strecken, du musst irgendetwas tun, dass du größer bist wie er. Und solange er spürt, du bist größer wie er, wird er dich nicht angreifen, wird er von dir abziehen. Aber in dem Moment, wo du kleiner bist wie er, greift er dich an. Und er jagt nur kleinere. Ein Bär wird nie einen Elefanten jagen. Er jagt nur die Kleineren. Die Katze jagt die Mäuse. Und ich habe noch nie eine Maus gesehen, die eine Katze jagt. Das müsste also eine dumme Katze sein dann, eine kranke Katze. Aber normalerweise, also das Normale ist, dass der Größere den Kleineren jagt. Und du musst der Größere sein, denn der in euch ist größer als der in der Welt ist. Wenn du das einmal begriffen hast, Christus in mir, Gott in mir, dann bist du eines Hauptes länger. Dann bist du in deiner neuen Etage oder einer höheren Etage, auf einem neuen Level, auf einer neuen Ebene. Du bist größer. Der in uns ist, und solange Gott nicht in uns ist, sind wir immer klein. Sind wir eigentlich nur Luftblase, aufgeblasen. Aber wenn Gott in uns ist, ist unser Inhalt, unser Leben gefüllt von der Herrlichkeit Gottes und der Größere ist in uns. Wir hatten hier jemanden in der Gemeinde, der hat Probleme gehabt und wir haben mit ihm gebetet und während wir so mit ihm beteten, hat Gott mir ein Gotteswort gegeben, ein Rema gegeben. Eigentlich müsste das in der Bibel drin stehen. Sag deinen Problemen, wie groß Gott ist und sag nicht Gott deine Probleme. Du sollst nicht deine Probleme Gott erzählen, oh Gott, guck mal das und das. Dann in dem Augenblick, wo du die Probleme Gott vorjammerst, dann sind die Probleme größer als Gott. Du sollst den Problemen sagen, mein Gott ist größer als alle Probleme zusammen. Der in euch ist, einfach höher steigen, Hände hochheben. Deshalb sagt die Bibel, erhebet an allen Orten heilige Hände. Also wenn du die Hände hochhebst, bist du größer als Otto Normalverbraucher. Da werden wir alle Davids, da werden wir alle Riesen, da werden wir alle Helden. Hände hoch. Und deshalb, weißt du, das ist die göttliche Kampftaktik. Ich habe eines gelernt bei mir zu Hause, wenn bei mir nichts mehr läuft, wenn mir nichts mehr einfällt beim Beten, wenn ich nicht mehr beten kann, dann hebe ich meine Hände hoch und gehe durch die Wohnung spazieren und sage, Herr, ich nehme das Land an. Die Hände sind schon offen zum Empfangen. Ich nehme das Land ein. Ich nehme das Land ein. Ich nehme das Land ein im Namen des Herrn. Und das Land gehört mir und der Sieg gehört mir. Normalerweise ist, wenn du die Hände hochhebst in einer Armee, ist Kapitulation. Ich kapituliere nicht vor den Problemen, sondern ich kapituliere nur vor Gott. Und das ist die richtige Art und Weise, wie wir uns verhalten. Ich kapituliere vor Gott und nicht vor meinen Problemen. Stell dich deinen Problemen. Geh auf deine Probleme zu. David ist auf dem Goliath nicht langsam zugegangen, so probieren wir mal jetzt so einen kleinen Schrittchen. Nein, er ist auf ihn zugerast. Du solltest fünften Gang reinlegen, Gas geben und auf deinen Riesen zurasen. So wie diese Esther, komme ich um, so komme ich um. Und gar nicht so viel spaßen. Wir spielen viel zu viel mit den Problemen. Weißt du, wir haben Schlaraffendepression in unserem Volk. Und wir spielen mit den Problemen, dann haben wir Arzt und dann haben wir den, probieren wir mal diesen vielleicht. Gehen wir zu dem Seelsorger, vergiss es, geh zum Herrn und zwar direkt. In jeder Lage sollst du dem Teufel widerstehen, heißt es in der Schrift. Und dann flieht er von euch. Der Teufel geht von uns nur weg, wenn du ihm widerstehst. Und solange du ihm nicht widerstehst, macht er mit dir ein dummes Spielchen. Und deshalb, die meisten Leute, die von Anfechtungen haben mit dem Teufel und was weiß ich, welche Art von Kümmernisse mit dem Feind, die sind selber schuld. Die spielen mit dem Teufel. Ich verstehe keinen Spaß mit dem Kerl. Ich brülle mal richtig, hau auf den Tisch. So, Jesus kommt, um eine siegreiche Gemeinde abzuholen und nicht eine Gemeinde von Verlierern und Versagern und Feiglingen und Ängstlichen und Weichlichen, wie es in der Bibel heißt. Wir sollten unser Leben überprüfen, ob wir schon Löwen geworden sind. Denn die Bibel sagt, wir sollen teilhaftig werden der göttlichen Natur. Ob wir schon mit dem König der Tiere wenigstens übereinstimmen, wenn schon nicht mit Gott. Du solltest wenigstens wie ein Löwe dich benehmen. Wenn du keine Kämpfe mehr hast, und weißt du, wenn du keine Kämpfe mehr hast, dann solltest du schnellstens nach vorne kommen, dass ich mit dir bete, dass du welche kriegst. Kämpfe sind es, was uns stark machen. Du wirst stark durch Kämpfe, nicht durch Beten. Durch Kämpfe wirst du stark, die du dann mit Gebet bewältigst und überwindest. David ist durch die Kämpfe stark geworden. Deshalb schickte Gott Haufen Kriege und Auseinandersetzungen und Spannungen in seinem Leben. David wäre nie David geworden, wenn er nicht permanent, dauernd, von Anfang an, von der Stunde seiner Salbung bis zuletzt, nur Kämpfe hatte. Und Gott sagte, und das Schwert wird von deinem Haus nicht weichen ewiglich. Also, solange die Erde besteht, solange es Juden gibt und so weiter, die werden immer Kämpfe haben. Solange es Christen gibt, die werden immer Kämpfe haben. Nur im Schlaraffenland gibt es keine Kämpfe mehr. Aber die erleben auch nichts mehr. Aber hier, solange wir hier auf dieser Erde sind, wir werden kämpfen, und zwar nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Fürstentümer und Gewalten und Mächte, die unter dem Himmel herrschen. Also auf eine ganz andere Ebene. Wir werden geistliche Kämpfe haben. Also wenn du keine Kämpfe mehr hast, komm nach vorne nachher zum Gebet, dass du welche kriegst. Und ich werde dich segnen mit vielen Kämpfen. Das ist, wenn du gesegnet werden möchtest, je mehr Anfechtungen und Kämpfe und Versuchungen du hast, desto mehr Siege hast du. Aber du willst es ja nicht wahrscheinlich. Weißt du, wenn du sagst, ich habe keine Kämpfe, dann stimmt etwas nicht in dir, oder du lügst. Oder bist nicht ehrlich. Wenn du sagst, ich habe keine Kämpfe, weiß gar nicht, wovon du sprichst, Bruder Matthäus. Dann stimmt was mit deinem geistlichen Leben nicht. Entweder bist du schon beim Feind, bist schon Opfer der Tiere, der Löwen geworden. Gott sagt immer wieder, fürchte dich nicht. Das ist auch so deine Situation, deine Probleme, die da sind. Sei immer guten Mutes, gut gelaunt, hab immer den inneren Frieden, hab so Spaß. Also heute möchte ich mit irgendjemandem mal raufen. Bist du so aufgelegt, geistlich? Weißt du, du solltest Freude haben am Kämpfen. Jesus, der hat sich nicht vom Kreuz gescheut, sondern hat das Kreuz erwählt. Und du liebst das Kreuz nicht nur, dass du in der Tasche trägst oder im Hals, sondern du sollst das Kreuz wirklich auch leben und ausleben. Du musst immer wissen, mit Gott bin ich Sieger. Mit Gott bin ich ein Überwinder. Und ich habe Gott nicht nur in der Tasche, sondern ich habe Gott im Kopf. Und Gott in die Füße und Gott in die Hände. Und ich greife sie jetzt an. Und du musst deine Probleme angehen. Und in dem Moment, wo du angehst, die Krankheit angehst, die Sorge angehst, die Anfechtung angehst, alles, was deinem Leben zu schaffen macht, den Mangel angehst, du sollst nur angehen. Und du sollst sehen, sobald der Löwe an die Probleme rankommt, fliehen die. Und du wirst merken, du jagst plötzlich. Aber solange du das nicht angehst, solange du dich zurückziehst und distanzierst und sagst, Herr, baue eine feste, starke Mauer um mich. Du siehst, wie Kinder Gottes beten in die falsche Richtung. Herr, gib mir dieses Gebirge, hat Kaleb gebetet. Gib mir dieses Land, dieses Hebronland. Gib mir die Riesen, die dort sind. Gib mir diese feste Stätte. Was willst du? Willst du einen Kaff haben oder willst du eine feste Stadt haben? Du musst dich jetzt entscheiden. Du musst immer wissen, solange Gott mit mir ist, ist egal, was passiert. Ist Gott nicht mit mir, wenn es nur eine einzige Sünde in meinem Leben ist, ist die Niederlage vorprogrammiert. Denk an die Geschichte mit Ai. Jericho und Ai, das ist die Stadteinnahme. Da war eine Sünde, nur von einem einzelnen Menschen. Da musst du in deiner Familie nur eine Sünde haben und diese Sünde in deine Familie hineinbringen, und deine Familie hat eine Niederlage. Da kannst du noch so fromm sein, da kannst du noch so gläubig sein, da kannst du noch so gesegnet sein. Einer in deiner Familie reicht aus, dass es eine Niederlage gibt. Oder in einer Gemeinde, wenn jemand in der Gemeinde eine Sünde hat und eine Sünde lebt, in offener Sünde, bewusste Sünde oder auch versteckte Sünde wie dieser Achan in Ai, da hat das ganze Volk Niederlage gehabt. Josua dachte, das kann ich mit Hand umdrehen machen, und es war nur ein Kaff. Ai war nur ein Kaff. Jericho, das war eine riesige Stadt. Feste Mauern, sogar die Stadt war so breit, dass sogar Pferdefuhrwerk auf der Mauer fahren konnte, nach der Überlieferung. Da hat man Glauben gebraucht, da hat man das ganze Volk gebraucht, da hat man den Willen Gottes gebraucht. Aber das dachte ich, ei, das mache ich so mit links. Aber da war eine Sünde und dann machst du nichts mehr mit links, auch nicht mehr mit rechts, nichts mehr. Da war die Niederlage vorprogrammiert. Stell dich deinem Problem und dann, die wissen jetzt, jetzt haben wir Niederlage, jetzt geht es nicht mehr weiter mit uns, jetzt müssen wir dieses Problem lösen von ei. Und dann haben sie, wer hat hier eine Sünde? Und die haben damals nicht den Heiligen Geist gehabt, so wie wir es heute, die haben dann gewürfelt. Also wer kommt raus und so, wer hat dann nachher den schwarzen Peter? Und Aachen, das traf die Familie vom Aachen. Aachen, was hast du gemacht? Hast du etwas genommen, was nicht erlaubt war? Von diesem babylonischen Mantel und alles, was Gott unter Fluch gestellt hat. Hast du dich irgendwo versündigt? Zeig, was ist es? Und dann kam es raus. Du siehst, selbst das Würfeln bringt dich zur Lösung des Problems. Aber du musst dich dem Problem stellen. Auch wenn du keinen Heiligen Geist hast, du musst dem Problem dich stellen, dem Problem nachgehen. Und du wirst auch ohne den Heiligen Geist Probleme finden. Gott wird es zeigen, wenn du ehrlich bist. Selbst das Würfeln, wie jetzt hier beim Josua passierte, er stellte sich dem Problem und er suchte das Problem. Und wenn du anfängst zu suchen, wirst du finden. Was hindert mich? Was hindert uns am Vorwärts gehen? Und du sagst, bei mir geht es nicht vorwärts. Hast du schon untersucht, was bei dir hindert, dass du nicht vorwärts gehst? Wo das Problem liegt? Fang an zu würfeln. Schreib alles auf, was dir einfällt. Und dann mach ein Würfelspiel. Und wenn du nicht den Heiligen Geist hast. Aber wenn du den Heiligen Geist hast, wird der Heilige Geist dir auch so zeigen. Aber die meisten haben es nicht, den Heiligen Geist. Die reden vom Heiligen Geist. Aber die haben nicht diese Geistesleitung, dass der Heilige Geist ihnen zeigt. Dann nimm mal einen Würfel. Und du wirst schon mit der Hilfe Gottes, dem Aufrichtigen, lässt Gott gelingen. Wenn du aufrichtig bist, wenn du die Antwort wissen möchtest. Viele wollen ja die Antwort nicht wissen. Die stellen sich nicht dem Problem, die verdrängen das Problem. Lieber gehen sie zum Arzt, zum Psychiater und Psychologen und reden das alles weg und denken das weg und trinken das weg und spülen das weg. Das ist keine Lösung, du musst dich dem Problem stellen. Viele Leute, die Alkoholiker geworden sind, die haben ein Problem, ein geistliches Problem, dass sie sich dem Problem stellen sollten. Aber die laufen vor der Wirklichkeit weg. Und solange wir vor der Wirklichkeit weglaufen, die einzige gute Möglichkeit für Weltmenschen ist es, wegspülen, sich vollsaufen, alles vergessen. Und ich bin denen nicht böse. Denn sie wissen nichts anderes. Aber du weißt was anderes. Im Heiligen Geist werden immer wieder in Zungen beten und immer wieder in Zungen Gottes vortragen. Und immer wieder und immer wieder und immer wieder, bis die Lösung da ist. Es geht nicht oft von heute auf morgen. Probleme, sie sind auch nicht von heute auf morgen entstanden. Und so lange wie die in der Entstehung gebraucht haben, so lange brauchen sie unter Umständen manchmal sogar auch in der Lösung. Wenn die 30 Jahre nötig hatten in der Entstehung, brauchen sie auch in der Aufarbeitung wenigstens 3 Jahre. Den 10. Teil. So, wenn du mit Gott lebst, dann vertraust du auch ihm. Dann sagst du ihm dein Problem und sagst den Problemen, wie groß dein Gott ist in der Situation, preist Gott, betest Gott an. Und Anbetung ist ein Weg, wie man Probleme begegnet. Entweder saufst du dich voll, Wodka und Whisky und alle starken Getränke. Das ist eine Möglichkeit, sich voll saufen, alles vergessen, möchte nichts mehr wissen. Die Bibel sagt, werdet voll Heiligen Geistes und nicht voll süßen Weins. Also du hast 2 Möglichkeiten, dein Problem zu lösen, sich vollsaufen oder voll Heiligen Geistes zu werden. Zu deinen Stammbrüdern am Stammtisch zu gehen oder in die Gemeinde zu kommen und Geschwister, ich will Gott anbeten, ich will Gott preisen, ich will Gott rühmen, ich will Gott ehren. Und dann betest du so lange, bis du auch im Rausch bist. Bis die Probleme, die aus dem Kopf verschwunden sind. Und es ist eigentlich ein und derselbe Weg, nur mit anderen Mitteln. Mit Teufelszeug oder Gotteszeug. Der Gerechte flieht nicht. Der Gottlose flieht und da kommt nichts mehr. Der Gerechte flieht nicht. Und das ist alles, guck mal, Alkohol ist eine Flucht, Droge ist eine Flucht, Krankheit ist sogar eine Flucht. Irgendwas anderes, eine Sucht. Sucht kommt von dem Wort suchen. Man sucht was. Man sucht eine Lösung. Man sucht einen Ausweg. Man möchte irgendwie abhauen der Sache. Familienprobleme, die man nicht in den Griff bekommt. Finanzielle Probleme, die man nicht in den Griff bekommt. Die versucht man zu verdrängen, sucht man. Fernsehsucht könnte auch noch sein. Die heile Welt irgendwo noch, das einem vorgegaukelt wird, ist auch eine Sucht. Man sucht Lösungen. Vielleicht kommt irgendwie so ein Stichwort. Und wenn du im Heiligen Geist lebst und im Heiligen Geist wandelst, wirst du viele Stichworte bekommen von Gott. Deine Begeisterung oder dein zuerst mal deine Begeisterung vor Gott, von Gott, über Gott, löst die Probleme oder die Schnapsflasche. Zwei Möglichkeiten hast du. Ich sagte es, ist es so traurig. Entweder werden die Probleme bei der Schnapsflasche immer größer und größer, du verschuldest dich mehr, versaufst das ganze Haus. Oder wenn du voll Heiligen Geistes wirst, du wirst aus dem asozialen Zustand rauskommen und du wirst anfangen, Gutes zu tun, Gutes zu reden, dich gut zu benehmen, guten Umgang. Werdet voll Heiligen Geistes, worauf ein anständiges Leben folgt und nicht voll vom süßen Wein. Gott sagt, also du sollst dich nicht fürchten und nicht davonlaufen. Du sollst dich der Sache stellen und du sollst die Prüfung mit Gott bestehen. Und diese Probleme, die an dein Leben herankommen, sind nichts anderes wie Tests. Wie reagierst du darauf? Sagst du Halleluja, danke Jesus, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen? Oder du fliehst. Hebräer Kapitel 13, wenn ihr wollt, Kapitel 13 könnt ihr aufschlagen. Das ist ein wunderbarer Vers, den kennen wir alle. Jesus Christus derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit. Aber ich will ein paar Verse davor und ein paar Verse danach noch angucken. Paulus sagt, ist Gott für uns? Ist Gott mit uns? Ist Gott bei uns? Ist Gott in uns? Wer und was kann gegen uns sein? Dann lebst du auf einem neuen Level, wenn Gott in dir ist. Hebräer Kapitel 13, Vers 6, der Herr steht mir bei. Nun fürchte ich nichts mehr. Was könnten mir schon Menschen tun? Also die meisten Probleme entstehen durch andere Menschen. Also, aber in dem Moment, wo Gott mit dir bei dir steht, solange du weißt, Gott ist mit mir, dann musst du dich nicht miteinander vergleichen und messen, wie komme ich da ab oder wie schneide ich da ab. Weißt du, wenn du dich mit anderen Leuten vergleichst, du wirst immer den Kürzeren ziehen. Aber wenn Gott in dir ist, hast du dich nicht mehr nötig, mit anderen zu vergleichen. Wie bin ich? Du bist immer gut, bist immer perfekt. Wenn du in Christus bist, ist nichts mehr Verdammliches in dir, dann kann passieren, was da will. Du wirst vielleicht Schwierigkeiten haben hier und da und Mangel und Defizit und nicht vollkommen sein und den Pharisäern nicht recht machen können in allen Stückchen. Das hat nicht mal der Heiland gekonnt. Aber du sagst, ich gefalle meinem Gott, guck mal, der liebt mich, der himmelt mich an, der ruft mich, spricht mit mir, unterhält sich mit mir. Ist Gott für uns? Und hier, der Herr steht mir bei und nun fürchte ich nichts mehr. Der Herr steht mir bei. Steht dir Gott bei, dann bist du ein Löwe. Steht dir Gott nicht bei, dann bist du ein Kaninchen. Vers 5, Hebräer 13, Vers 5. Und Gott sagt, niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich in Stich lassen, nie. Also wenn du das weißt als Kind Gottes, Gott wird mich nie in Stich lassen, auch wenn es nur manchmal aussieht. Das kann vielleicht im Alten Testament so passiert sein, aber im Neuen Testament passiert das nicht mehr. Und Gott sagt, ich werde dich nie in Stich lassen. Und unser Glaube und unsere Einstellung ist so wichtig und das bestimmt unser Leben. Gott wird mich nie in Stich lassen. Ich komme mit Gott hier durch, egal wie. Stell dich deinen Problemen. Wer richtig an Gott glaubt, ist ein Möglichkeitsdenker. Der findet immer einen Ausweg. Der findet immer eine Tür, wo er da durchkommt. Der ist nicht klein zu kriegen. Der ist ein Lebenskünstler und ein Überlebenskünstler. Der kommt immer irgendwie mit Gottes Hilfe durch. Niemals werde ich ihm meine Hilfe entziehen und ihn nie in Stich lassen. Sei ein richtiges Kind Gottes und dann darfst du sicher wissen, niemand kann mich aus seiner Hand reißen, nichts kann mich erschüttern, nichts kann mich zu Fall bringen, nichts kann mir in Panik versetzen, nichts bringt mich durcheinander, nichts wird mich aus der Fassung bringen, ich werde nie zu Schanden werden. In Philipper Kapitel 3, Vers 10, Christus sagt, oder Paulus sagt, ich will Christus erkennen und die Macht seiner Auferstehung. Nur diesen Teil will ich lesen. Ich will Christus erkennen und die Macht seiner Auferstehung. Du sollst Christus erkennen und die Macht seiner Auferstehung. Das heißt, die Macht der Auferstehung, du stehst wie ein Phönix immer wieder neu auf. Egal, das Haus abgebrannt, du baust auf die Fundamente, auf der Asche, auf den Trümmern ein neues Haus wieder. Und das neue Haus ist schöner, als das alte war. Also du lässt dich nie unterkriegen. Ich will Christus erkennen und die Macht seiner Auferstehung. Paulus will also mehr noch von Jesus wissen, noch mehr. Und er hat schon eine ganze Menge gekannt, noch tiefer ihn kennenlernen, noch größer, noch gewaltiger. Er will ihn kennenlernen und sich mit ihm voll und ganz identifizieren. Er will sich nicht mit Menschen vergleichen, die um ihn sind, die versagt haben oder die Schwierigkeiten haben. Du versuchst immer wieder, ja guck mal, die haben auch Probleme, mit dich mit Menschen zu identifizieren. Hör auf mit dem Blödsinn, dass du dich mit Menschen identifizierst, die schlechter sind, die negativer sind, die beim Untergehen, die schon gurgeln und das Wasser nicht schon bis zum Kopf steht und zum Hals steht. Schau auf Menschen, die überwunden haben. Orientier dich nach den Großen und nicht nach den Kleinen. Halte dich an den Großen und nicht an den Versagen und so weiter. So viele Christen halten sich an die falschen Leute. Und das ist ihr Verhängnis. Halte dich an Kranken und du wirst krank. Halte dich an Armen und du wirst arm. Halte dich an Schwachen und du wirst schwach. Also ich würde zum Beispiel neben einem Dieb nie sitzen. Das weiß ich nicht, ob ich nicht bestohlen werde. Ich habe eine Zigeuner im Gottesdienst gehabt, drüben. Und ich habe eine Zigeunergemeinde noch gehabt, Romas und Sintis. Und dann ist doch passiert, eine Schwester kommt nach vorne, eine Zigeunerin, und sagt, Pastor, könntest du für mich beten? Ich sage, ja, ich bete für dich. Was ist dein Problem? Ich habe Kleptomanie. Also so, zapp, zapp. Ich habe Kleptomanie. Und ich bete mit der Frau und sage, Herr Heiland, ich löse die Frau jetzt von der Kleptomanie, von diesem Dämon des Stehlens und so weiter. Und ich bin fertig und dann sagt, Pastor, Entschuldigung, aber ich habe deinen schönen Kugelschreiber geklaut. Während ich für die bete, stiehlt sie wie mein Kugelschreiber. Du siehst also, es ist ein Geist. Und wir müssen nicht nur beten, Herr, löse mich. Es ist so einfach. Wir sind gewohnt, unser Problem ist so ein Schnellverfahren, McDonald's-Stil, instant. So schnell Hand auflegen, Halleluja, preis Gott, Dämonen sind ausgefahren. Nein, wir müssen mit der Sünde brechen. Und wir müssen Beherrschung sagen. Und jetzt gibst du mir schön öffentlich den Kugelschreiber zurück. Ich habe dir schon gepiesackt, habe ich dann gesagt, so, und jetzt kommst du nach vorne und entschuldigst du mich, dass du sogar einen Mann Gottes bestohlen hast. Du, das war heilsam. Und seitdem hat sie mich nicht mehr beklaut. Aber weißt du, wir müssen die Sünde beim Namen nennen und öffentlich blamieren. Und deshalb erlaubt Gott, dass Sünder sich manchmal öffentlich blamieren, im Graben liegen, besoffen und so weiter. Und dann schämen sie sich. Weißt du, einen Alkoholiker wirst du nie heilen. Du wirst einen Alkoholiker nie heilen, wenn du sagst, ach der Arme, den muss man helfen. Und er kotzt hin und du musst schnell aufwischen, dass niemand was merkt. Nein, um einen Alkoholiker richtig zu heilen, so grausam wie das klingt, du musst deinen Kopf nehmen und reindunkeln und sagen, so jetzt frisst die ganze Gülle. Und wenn er das einmal gefressen hat und ihn angeekelt hat, dann wird er sich hüten, noch einmal deine Wohnung und was noch voll zu kotzen. Er wird sich hüten. Weißt du, aber das ist es. Liebe am falschen Platz ist ein Verderben. Liebe am falschen Platz. Mitleid. Und ich habe diesen Kugelschreiber genommen und gesagt, so Schwester, jetzt gehst du von dorthin, kommst hier zurück und du bringst wieder schön, brav, lieb zurück und sagst, Pastor, Entschuldigung, ich habe öffentlich gestohlen vor der ganzen Gemeinde. Weißt du, Sünden öffentlich zu bekennen, ist manchmal sehr heilsam. Beim Johannes den Täufer haben die Leute Sünden öffentlich bekannt. Sie mussten sagen, da habe ich gestohlen und so weiter. Die haben sich den Problemen gestellt. Und dann hat Johannes gesagt, hör mal, als Soldat, nimm nur das, was dir zusteht. Und du als Zöllner, nimm nur das, was dir zusteht. Und nicht, dass du die Leute überforderst. Wir haben Autorität. Und wir müssen diese Autorität gebrauchen. Und der Teufel, Tyrannen und Diktatoren und Mächtige haben Angst vor öffentlicher Blamage. Und der Teufel erst recht. Wenn du ihn öffentlich geißelst, wenn du öffentlich ausrufst, das ist ein Dieb, der wird sich hüten, nochmals hier bei uns was zu stehlen. Wenn du den Dieb beim Namen nennst, wenn du den Dieb ausschreibst in der Zeitung als Annonce, der wird sich hüten, noch irgendwo was zu tun. Und wir müssen manchmal die Dinge beim Namen nennen. Wir sind da so, ach ja, weißt du, ich habe da so ein Problemchen, da drückt es mir irgendwo und so weiter. Ich habe mal nach dem Krieg, junger Pastor vielleicht so in den 70er, nein, ich habe 68 angefangen, so vielleicht so 68, 69, kommt eine Frau, die in die Seelsorge, die will was bekennen und die will ihre Sünden bekennen. Ich habe gesagt, gut. Sie hat eine ganz schwere Sünde. Naja, ich habe gedacht, was kann das Weibchen da für große Sünde haben? Egal. Also mir alles Mögliche schon ausgemalt, was sie mir da für eine große Sünde hat. So, jetzt kommt sie und erzählt mir, was sie für Sünde hat. Ich sage, sag mal, was hast du für Sünde? Ja, das kann ich schlecht sagen, das kann ich schlecht beschreiben. Ich sage, was ist das? Ist das was Materielles? Ist das was Geistiges? Was ist deine Sünde? Ja, es ist ein Strick. Ich sage, ja, wolltest du dich mal aufhängen? Nein, hing an diesem Strick mal was? Ja, da hing mal was. So, und dann ging es dann hin und her, so in der Seelsorge, bis sie da hingekommen ist, was da dran hing. Und diese Frau hat sich Jahre, 20, 30 Jahre nach dem Krieg mit diesem Problem sich rumgeschleckt, am Strick. Und sie kommt und sie will jetzt den Strick bekennen. Ich sage, hör mal, am Strick. Der Strick ist nicht allein das Problem liegt ganz woanders. Nenn das Problem mit Namen, wie heißt das Problem? Puh. Glaubst du, dass ich das rausgekriegt habe? Am Strick hing was, also so weit bin ich gekommen, am Strick hing was. Ich sage, ich habe mir überlegt, was kann mir, weißt du, ich lebe ja in der Großstadt in Stuttgart, was kann am Strick schon hängen? Ja, was hing am Strick? Ja, das kann ich nicht sagen, Bruder Matthäus, das ist mir so schwer. Ja, du willst ja frei werden von dieser Sünde, die dich knebelt und quält und dir den Schlaf raubt und so weiter. Bekenn die Sünde. Und die Bibel sagt, Johannes, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und wir haben Frieden. Bekennst, sprich aus. Hat nicht gemacht. Dann habe ich gesagt, komm, lieber Heiland, gib der Frau, dass sie reden. Löse die Zunge jetzt im Namen Jesu, dass sie sagt, was am Strick hing. Und weißt du, dann plötzlich, eine Kuh. Oh, habe ich gesagt, du hast eine Kuh von der Weide geholt oder was? Gestohlen. Ja, im Krieg, wir waren Flüchtlinge, wir sind geflohen, da waren Kühe vom Bauern und da haben einfach eine Kuh von der Weide geholt, geschlachtet. Und Fleisch und so weiter, wir haben ja nichts zu essen gehabt. Ja, aber Mundraub, dann zuerst mal so ein bisschen da rumgemacht und so weiter. Die Kuh, aber ich sage, ist egal. Jetzt bekennen, dass du eine Kuh gestohlen hast. Und wir haben uns hingekniet und ich habe gesagt, lieber Heiland, ich habe eine Kuh geklaut. Aber immer nur am Strick. Und wir sind immer nur an Äußerlichkeiten. Die Kuh war's. Und als die Schuld bekannt war, stand sie auf. Ach, Heiland, hast du mir vergeben? Er sagt, ja, der hat es dir vergeben. In der Bibel steht, wenn wir unsere Schuld bekennen, sind wir treu und gerecht, unsere Schuld zu dass er uns sie vergibt. Und du hast Vergebung. Ah, hat er mir wirklich vergeben? Er sagt, ja, der hat sie wirklich vergeben. Ist das wirklich? Und ich habe mich so viele Jahre gequält und Verdammnisgefühle gehabt. Ich habe die Kuh geholt, die anderen haben es geschlachtet, aber ich bin der Dieb. Und du siehst, wie schnell du in eine Situation reinkommst. Ich könnte solche Beispiele nennen. Du musst dich dem Problem stellen und der Teufel ist ein Verheimlicher, dass ja nichts bekannt wird. Die ganze Schande, das ganze Verbrechen, dass ja nichts rauskommt. Und deshalb sind die Leute auch nicht frei, deshalb beten sie auch nicht frei. Deshalb können sie auch nicht im Heiligen Geist freuen, die wissen auch nicht, was Vergebung ist. Du hast diese Schwester sehen wollen und sehen sollen, wie happy sie war. Ist das wirklich wahr? Puh, ist es so leicht? Ich habe gesagt, ich fühle es gar nicht, aber das ist okay. Ein anderer, Nikolaus, so hieß der gute Mann, liegt im Sterben. Ich komme hin, will das Abendmahl ihm geben und reicht den Kelch rüber, kann nicht mal das Vaterunser, kriegt man mehr zusammen, ist ganz schwach. Und ich sage jetzt, Nikolaus, es geht nach Hause, du musst jetzt zum Heiland. Du bist auf dem Weg zur Ewigkeit jetzt. Vielleicht wirst du nicht mehr lange leben. Ist dein Leben mit Gott in Ordnung? Und ich will das Blut, den Kelch rüberreichen. Du siehst, wie mal wichtig ist und was das Blut reinigt uns von aller Sünde und reicht den Kelch rüber. Und plötzlich wird er hellwach, so wach war er vorher gar nicht. Und sagt, Johannes, tu den Dackel raus. Diese Geschichte, er war Soldat in der Ukraine, hat ein junges Mädchen erschossen mit dem Kind im Arm und bevor das passierte, kam ein Dackel, hat sich an seiner Hose festgebissen, tu den Dackel raus. Und es sind viele, viele, viele Jahre nach dem Krieg gewesen, das ist in Stuttgart passiert, also wo der Nikolaus dann auf dem Heimweg zum Vater, wo er seine Sünde bekam. Ich sage, Elisabeth, gehst jetzt mal raus, mach die Tür, hier muss jetzt gebeichtet werden. Die meisten Leute, die in der Ewigkeit gehen und nicht gebeichtet haben, nicht Sünden bekannt haben, die haben ganz schweren Tod. Tu den Dackel raus. Und es ging die ganze Zeit und ich habe zuerst mal, die haben einen Kanarienvogel gehabt, aber keinen Dackel und konnte zuerst mal nichts erklären. Aber dann sage ich, Nikolaus, was war mit dem Dackel? Ja. Und dann kommt's raus. Seine Frau hat nicht gewusst, niemand hat was gewusst, dass er ein Mörder ist. Und der Dackel ist nicht aus seinem Gedächtnis gegangen. Und wir haben so viele andere Viecher, die nicht aus dem Gedächtnis gehen, die uns belasten, sogar in Stunden, wenn wir beten, tu den Dackel raus. Und als er gesagt hat, ich habe jemanden ermordet, die Frau ist unschuldig, das Kind ist liegen geblieben. Und der Dackel, der hat noch mir in die Hose gezwickt. Und die Erinnerung vom Dackel, diese Geschichte ist ihm nicht mehr aus dem Sinn gegangen. Verfolgt 30, 40 Jahre nach dem Krieg. Stell dir deine Probleme und lauf nicht davon. Du könntest dir so viel Ärger, so viel Leid, so viel Schweißausbrüche, so viel Nervenstress sparen, wenn du die Sünde bekennen würdest, und zwar sofort. Deshalb, ich sage den Leuten, Seelsorge ist Sündenbekenntnis, nicht da irgendwie Larifari da so einander zu betätscheln und anzuhorchen. Nein, das ist in meinem Leben falsch gelaufen, da habe ich Mist gebaut, da habe ich versagt, da habe ich jemanden umgebracht, und dann bekennen wir die Sache. Das sind nur viele Sachen, was ich sagen könnte. So, ich will ihn noch mehr kennenlernen, noch besser kennenlernen, tiefer kennenlernen, sagt Paulus. Und diese Auferstehungskraft. Markus Kapitel 6, Vers 48. Probleme kommen und du musst dich den Problemen stellen. Und der Herr schickt dich bewusst in die Probleme. Hier Markus 6, 48, da kommt ein Sturm auf. Der Wind stand ihnen entgegen, sie sollten verhindert werden, sie sollten aufgehalten werden, sie sollten das Ziel nicht erreichen, sie sollten untergehen. Das ist, was der Teufel wollte, und das ist, was der Teufel immer von dir und mir und uns will. Wir sollen nie das Ziel erreichen, aber die Jünger sollten erkennen, unser Jesus hält auch dem stärksten Sturm stand. Ich will ihn kennenlernen, seine Auferstehungskraft, seine Macht. Jesus vermag, da wo die anderen an die Grenzen stoßen, da vermag mein Heiland den Sturm zu stillen. Er hat Macht, Jesus hat Macht, alle Macht. Und wir lernen Gott kennen, wenn wir Ohnmacht erleben. Da lernen wir seine Allmacht kennen. Und das ist dieses Zusammenspiel der Kräfte, meine Ohnmacht und seine Allmacht. Das haut hoch. Das bringt uns nach oben. Meine Ohnmacht und seine Allmacht. Welch ein Zusammenspiel. Der Wind, der Sturm, der stand uns entgegen. Sie hatten Widerstand. Und der Heiland hat noch befohlen, fahrt rüber auf die andere Seite. Also hat der Heiland keinen Wetterbericht gehört? Satellitenfoto, hat er das nicht gesehen, was für Wetter anzieht da über See Genezareth? Der hat es genau gewusst. Und der Heiland weiß ganz genau, was für eine Hochwetterlage ansteht, aber er schickt dich gerade dort raus, dadurch, und da musst du durch, stell dich deinem Problem. Und der Heiland ist im Boot. Und solange du der Heiland im Boot ist, musst du nicht verzweifeln. Solange Jesus in deinem Leben ist, kannst du kämpfen, rudern und kannst sagen, jetzt Heiland, jetzt reicht's, ich kann's nicht mehr, genug. El Shaddai heißt, es ist genug. El Shaddai, Herr der Heerscharen. Herr, wach auf, Herr, greif ein. Herr, es reicht. Wir rudern. Herr, siehst du nicht, wir verderben, jetzt bist du auch dran, mein Heiland. Du kannst nicht schlafen hier. Der Herr ruhte und schlief im Boot. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber er hat's gemacht. Es ist genug. Weißt du, du musst einen Moment in deinem geistlichen Kampf, in den Problemen, in denen du steckst, weißt du, das ist eine ganze Weile, du ruderst und es geht gut. Und dann kommen die Wellen noch größer und so weiter. Und El Shaddai, das ist Gott der Herrscher, Gott der Mächtige, Gott der Großartige, oder wir können auch El Shaddai übersetzen, es ist genug. Es ist genug. Und in dem Moment, wo du sagst, jetzt reicht es, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt entweder brechen wir zusammen oder du greifst ein. Und in dem Moment greift Gott ein. Und Gott erlaubt, dass du bis zum Äußersten gehst. Eine Minute vor 12, vor Mitternacht. Und sagst, jetzt, es ist genug. Und in dem Moment, wo du sagst und du ausrufst und rausschreist und es ist genug, Herr, ich kann die Krankheit nicht mehr, ich kann das Amt und die Behörden und den Druck und die Spannung, ich kann es nicht mehr, es ist genug. Das ist der Moment, wo der Heiland eingreift, nicht vorher. Solange es noch nicht genug ist, ist nicht El Shaddai. Es ist genug. Das ist ein Name für Gott. El Shaddai. Alttestamentlicher Name für Gott. Es ist genug. Und wir müssen diesen Punkt erreichen, diesen Nullpunkt. Es ist genug. Meine Ohnmacht, seine Allmacht. Und jetzt kommt der Heiland, steht auf, der nimmt nicht das Ruder und nicht die Segeln. Er streckt seine Hand aus. Und Wind sei still und plötzlich alles glatt. Wenn der Heiland dann ein Wort spricht nach es ist genug, nach El Shaddai, dann ist es ruhig. Der Wind stand uns so entgegen, obwohl sie im Willen Gottes waren, die Jünger. Du bist im Willen Gottes und du weißt, das ist genau vom Herrn und du gehorchst dem Herrn, du vertraust dem Herrn und so weiter und die Winde überfallen dich trotzdem. Du musst lernen, es ist genug. Die erlebten den Wutausbruch der Hölle. Denn der Teufel kann nicht zusehen, dass Gottes Kinder den Segen genießen, dass sie glücklich sind, dass sie sich freuen. Das kann er nicht verkraften. Er ist eifersüchtig auf dich. Und Satan wollte den Plan Gottes vereiteln, damals mit den Aposteln, die Gemeinde vernichten, die Jünger aufzuhalten. Und das ist alles, was er will. Er will nur dich in deinem Enthusiasmus aufzuhalten. Weißt du, was Enthusiasmus ist? Kommt aus dem Griechischen und heißt von der Gottheit erfüllt sein. Der Teufel sieht, du bist so voller Herrlichkeit. Er sagt, dem werde ich mal die Luft ablassen. Dem werde ich die Begeisterung nehmen. Und schon kommt ein Sturm gegen dich. Und der Teufel möchte dich abhalten von deiner Berufung, von deiner Bestimmung, von deinen Aufgaben, die Gott dir zugeteilt hat, dass du so beschäftigt bist, nur mit Krankheit, nur mit Ärzten, nur mit Tabletten und nur mit Spritzen und nur mit Krankenhausbesuchen und so weiter, dass du für Beten gar keine Zeit hast, du hast nichts mehr Zeit. Bist so überbeschäftigt und überfordert. Aber der Herr sagt, es ist genug. Irgendwo solltest du diesen Schrei zum Himmel schicken und den Namen des Herrn anrufen. Es ist genug. El Shaddai. Weißt du, wir hören der israelitische Namen und bedeutet, du musst die Tiefe der Bedeutung der Namen der Heiligen Schrift erkennen. Was bedeutet das? Wie heißt du? Wer bist du, Herr? Satan möchte dich vom Ziel abbringen, vom Kurs. Er ist so ein Störungsfaktor. Und er versucht alles zu machen, dass du ja Gott nicht gehorchst, Gott nicht vertraust, dass du nicht eine ganze Sache mit dem Herrn machst. Das stört ihm am allermeisten. Er ist allergisch auf Heilige, die Gott lieben mit Seele, Geist und Körper. Du solltest geistgeleitet sein in den Situationen und sagen, Herr, ich weiß, du hast reingeführt und du wirst mich auch rausführen aus dieser Situation. Also stell dich deinen Problemen und lauf den Problemen nicht davon. Gott sagt dir, fahr drüber. Du hast ja den Befehl gehört. Oder er hat gesagt, geh hin und besuch es oder kauf dir das oder kauf dir das nicht. Und jetzt hast du die Probleme. Oder du hast geheiratet und jetzt hast du den ganzen Saftladen. Oder nicht geheiratet und hast auch den Saftladen. Oder hast die Arbeit erwählt und dann hast du auch wieder diese Probleme oder was auch immer. Achte, was Gott dir sagt. Du solltest Löwe sein und nicht ein Flüchtling, der flieht und davonläuft. Die Teufel sagen sich, diese Person werden wir zerstören. Das sagen sich die Teufel Tag für Tag. Und deshalb versuchen sie mit allen möglichen Tricks und Mitteln, dich fertig zu machen und dich als Zielscheibe zu nehmen. Weißt du, der Teufel hat auf dich abgesehen, weil du Gott liebst, von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskörpern. Du bist ihm ein Problem. Deshalb, stell dich deinem Problem, heißt es auf Deutsch gesagt, stell dich deinem Teufel, deinem Widersacher. Geh auf ihn zu. Und in dem Moment, wo du auf deinen Widersacher zugehst, wird er weich in den Knien. Nimm mal irgendwo jemand, der über dich überlegen ist und so weiter. Und weißt du, am Telefon kann er sagen, der Chef ist nicht da. Aber wenn du plötzlich vor ihm stehst, dann fängt er an zu stottern. Noch nicht gemerkt? Weil er auch Mensch ist. Und wenn du in dir den Stärkeren hast, von dir überzeugt bist, wenn du die innere Selbstsicherheit hast, Gott in dir, du, da steht plötzlich ein Löwe vor dem. Was kann ich für sie tun? So bin ich nach Berlin gekommen. Weißt du, da habe ich in der HDK, Hochschule der Künste, dann einen Saal gefunden und er hat mir zugesagt in der Bundesallee und dann habe ich mich erkundigt, wer ist da zuständig, wer vermietet, dann habe ich die Dame angerufen im Büro, ja, rufen Sie mich heute Nachmittag an. Habe ich gesagt, von wegen, dass ich heute Nachmittag anrufe. Ich komme heute Nachmittag um 2 Uhr selber vorbei. Und dann stehe ich da, sagt sie mir, habe ich Ihnen nicht gesagt, Sie sollen anrufen? Habe ich gesagt, ja, aber persönlich ist besser. Und ja, was wollen Sie jetzt? Habe ich gesagt, ich möchte einen Saal mieten dort in der Bundesallee. Wann brauchen Sie? Du siehst, und ich habe bis Weihnachten meine Termine durchgemacht. Hätte ich angerufen, hätte ich gesagt, mein Herr, wir haben nichts zu vermieten, geht nicht. Du sollst dich immer persönlich stellen. Und was ich hier jetzt sage, hat Gott mir das gezeigt. Du sollst dein Problem dich immer persönlich stellen. Den Menschen, die dir zu schaffen machen, persönlich stellen. Nicht am Telefon und nicht groß Briefschreiberei. Dich persönlich damit konfrontieren und sagen, so spricht der Herr. Und du musst von Gott so stark sein, dich so von Gott präparieren, zurüsten und mobilisieren und aktivieren. Und dann gehst du zu und musst ein Löwe sein. Weißt du, was ich mache, wenn ich Probleme habe? Ich nehme mein Öl, dann salbe ich meine Hände, salbe ich mein Haupt. Ich habe mal ein Problem gehabt vor 2-3 Jahren hier in der Umgebung. Und dann musste ich mit jemandem sprechen, der mit mir gar nicht richtig sprechen wollte. Und habe mich gesalbt. Und habe mein Haupt gesalbt, meine Hände gesalbt und so weiter. Wenn ich schon allein, der wollte mir die Hand gar nicht geben. Ich habe gesagt, guten Tag, ich strecke meine Hand, ihm bleibt also nichts anderes übrig, als die Hand zu geben. So, und von dem Moment, wo ich meine gesalbte Hand dem gegeben habe, war der wie verzaubert. Und dann sagt er, was kann ich für Sie tun? Zuerst wollte er überhaupt nichts für mich tun. Fragt er mich, was kann ich für Sie tun? Wenn in deinem Leben die Salbung ist, fragen die Leute, was kann ich für Sie tun? Wenn du zum Gericht gehst oder wenn du irgendeine Verhandlung hast, salb dich zuerst mal. Die Bibel sagt, wenn du betest und fastest, salb dein Haupt. Ist es so wichtig. Es muss niemand was sehen. Das geht auch niemand was an. Aber du solltest in der geistigen Welt Autorität haben. Du solltest in der unsichtbaren Welt ein Löwe sein. Und dann gehst du auf diese Probleme zu. Der Teufel möchte also dich fertig machen, deinen Ruf zerstören. Der möchte deinen Glauben vernichten, deine Sicherheit dir rauben. Und das ist das Schlimmste, wenn er dir die Sicherheit nehmen kann, diese innere Sicherheit. Wenn der da sieht, da arbeitet die Lunge und die inneren Organe. Aber wenn du hingehst und die Ruhe selbst bist, wir müssen lernen, aus der Ruhe Gottes zu agieren. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, aus der Ruhe Gottes. Der Feind möchte alles zerstören, deine Familie und dergleichen. Du hast also als Vater, Mutter hast du ein Recht über deine Familie. Da hat niemand ein Recht über deine Familie, außer du und Gott. Gott hat dir deine Kinder gegeben und nach der Bibel sind die Kinder eine Gabe Gottes. Und du beanspruchst deine Familie für Gott und sagst, Teufel, du kannst mir gestohlen bleiben, mein Haus, ich und mein Haus, wir werden gerettet werden. Und es ist egal, was passiert, egal, ob die wollen oder nicht wollen, die werden alle gerettet werden. Ich habe sie Gott geweiht. Und du solltest ganz bewusst deine Familie Gott weihen und die Autorität als Mann zuerst einmal, unsere Gesellschaft ist ja sowieso krank und impotent, weil die Männer versagt haben. Der Mann hat versagt. Der Mann, wenn der unter Gott steht, dann ist es kein Problem für die Frau, den Mann zu lieben, den Mann zu akzeptieren und die Kinder lieben den Vater und die Kinder lieben die Mutter, weil der Vater unter Gott steht. Aber die meisten Männer stehen nicht unter Gott. Und wenn der Mann versagt, versagt die ganze Familie, das ganze Elend von diesen Kindern, die heute ohne Vater und ohne Mutter aufwachsen, richtig ohne Familie aufwachsen, ist ein Chaos, was das für gestörte Persönlichkeiten aufwachsen und so weiter. Aber versagt hat der Mann in unserer Gesellschaft. Und wenn du als Mann vor Gott richtig stehst und jetzt ist die Frau, was ist die Sache mit der Frau? Da sind zwei Stühle, so wie hier, zwei Stühle. Du sollst deinen Platz als Schwester einnehmen und der andere ist reserviert. Und da steht ein Schild reserviert und er wird nicht besetzt. Nicht, dass du sagst, jetzt bin ich Mann zu Hause, ich bin jetzt der Boss. Nein, der Platz ist reserviert, bis dein Mann kommt. Denn durch dich wird dein Mann geheiligt. Durch dich wird deine Familie geheiligt, auch als Schwester. Und was ist mit den Kindern? Dann musst du beide Stühle freilassen, reserviert. Und du musst glauben und beten, dass Vater und Mutter kommen und sie ehren, so wie Gott es befohlen hat, und du wirst die größten Wunder Gottes erleben. Wir sollten diese Probleme angehen. Wir sollten nicht ignorieren und diese Probleme sagen, verdrängen, das geht nicht, oder resignieren. Also ja, ich gebe meine Familie auf, die Gemeinde ist jetzt meine Familie oder Israel ist meine Familie. Vergiss das alles. Deine Familie ist deine Familie. Und die bleibt deine Familie bis in alle Ewigkeit. Und du gibst keinen Millimeter Preis von deiner Familie. Worauf sich dein Fuß gesetzt hat einmal. Das, was du einmal von Gott in Anspruch genommen hast, mit Gottes Gnade und Gebet und Glauben, das gehört dir in alle Ewigkeit. Und deshalb fang an, Land zu beanspruchen. Der Feind will dich zerstören, dass du nicht mehr länger das Ebenbild Gottes bist, dass du nicht mehr nahe bei Gott bist, sondern recht weit weg und so weiter. Aber bekomm Boden unter deine Füße. Herrsche darüber. Und so weiter. Und gib dich nicht auf, gib dich nicht auf. Stell dich dein Problem, lauf nicht davon. Fang an, Gott zu suchen, so lange, bis du Antwort vom Himmel bekommst. Herr, zerreiß noch einmal den Himmel. Lass ein Wunder geschehen, ich brauche ein Wunder. Ich möchte vielleicht noch sagen, du musst aufpassen, nicht alle Menschen, gute Menschen sind gut. Nicht alle Menschen sind gut. Es gibt so viele Judasse, auch in frommen Kreisen. So viele Judasse, die nicht Gott dienen, die dich verraten. Weißt du, und der Teufel hat irgendwo einen Judas auch für dich sitzen, in deiner Umgebung. Und meistens, von denen denkst du gar nicht, dass der das ist. Herr, wer wird dich verraten? Die Apostel haben das gar nicht mal rausgekriegt. Aber da gibt es. Lass dich nicht erschüttern. Satan begehrt euer. Stell dich ein Problem. Der Herr Jesus hat sogar mit dem Judas in eine Schüssel zusammen eingetaucht. Der hat sich nicht gestört am Judas. Und sogar ihm noch einen Kuss gegeben. Du musst dir vorstellen, das war der Herr Jesus. Der hat ihn bis zum Schluss getragen. Du musst lernen, mit deinen Feinden zusammenzuleben. Sogar sie zu lieben. Stell dich deinen Problemen, deinen Widersachen, deinem Judas. Weißt du, Petrus zu lieben ist schön, aber den Judas, da brauchst du die Gnade Gottes. Und das Große an Jesus ist, dass er den Judas bis zum Schluss durchgetragen hat. Den Problemmenschen. Den, wo Satan sein Herz erfüllte. Weißt du, der Judas war in Ordnung am Anfang. Keiner hätte es geglaubt, dass der Judas mal sowas machen wird. Aber Satan erfüllte sein Herz. Irgendwo hat er nicht aufgepasst. Und du siehst schon, das war die Katastrophe für die Gemeinde. Satan erfüllte sein Herz. Und einer muss nur in deiner Umgebung sein, dessen Herz Satan erfüllt. Und schon hast du einen Judas perfekt. Und wunderst dich, was habe ich falsch gemacht? Du hast gar nichts falsch gemacht. Satan hat sein Herz erfüllt. Er hat versucht, gerade den anzusetzen auf dich, um dich kaputt zu machen. Dich zu zerstören, dich zu ruinieren. Dir den Glauben zu entreißen und was es auch immer ist. Lerne, Jesus zu vertrauen, so wie Jesus seinem Vater vertraute. Wer das einmal gelernt hat, Gott zu vertrauen, und wer weiß, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Meine Hilfe kommt von oben. Meine Hilfe kommt nicht von mir, sondern von dem, der über mir steht. Der Himmel und Erde gemacht hat. Und dann wirst du nicht mehr weglaufen. Dann wirst du stehen und weißt, Gott wird mich auch aus dieser Geschichte mit dem Judas rausholen. Gott wird mir auch aus dieser Geschichte hier raushelfen. Wisse, Gott gibt dich nie auf. Das muss ich dir sagen heute Abend. Sei sicher, dass Gott dich nie aufgibt. Du kannst Gott aufgeben, aber er wird dich nie aufgeben. Da sagt, ich lasse dich nicht fallen. Ich werde dich nicht verlassen, egal was passiert. Gott sagt, ich will dich nicht vergessen. Ich will dich nicht allein lassen. Auch wenn alle sich von dir abwenden. Der Herr Jesus wurde nicht verlassen von seinem Vater im Himmel. Der wurde rausgeholt aus dem Grab. Der wurde auferweckt. Und ich möchte teilhaftig werden der Auferstehungskraft Jesu Christi, sagt Paulus. Dass du das erfährst, Gott holt mich immer im letzten Moment irgendwie raus. Er wird mich nicht dort verrecken lassen. Gott wird dich in dieser misslichen Lage, in der du dich heute Abend irgendwo befindest, dich nicht verschimmeln, verfaulen, verwesen lassen. Ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei dem Ungerechten findet. Gott wird es nicht zulassen. Denn du bist Kind Gottes, du bist sein Ebenbild, bist wertvoll in seinen Augen. Und der Gläubige weiß, bei Gott ist alles möglich, auch wenn es noch so unmöglich aussieht, auch wenn es noch so hoffnungslos die Sache aussieht, bei Gott ist alles möglich, Gott kann das, Gott wird es. Eine große Frage, und das ist, was ich in dieser Botschaft mit eingebaut habe und was Gott mir gezeigt hat. Womit füttern wir unseren Willen? Womit füttern wir unseren Geist? Womit füttern wir unsere Gedanken? Womit? Mit der Herrlichkeit Gottes? Mit der Allmacht des Herrn, El Shaddai? Womit fütterst du deine Fantasie? Ach, mit uns ist aus, vorbei. Womit fütterst du deine Vorstellungen? Die meisten Leute haben keine Vorstellung mehr, keine Fantasie mehr. Womit fütterst du deine Gebete? Mit Problemen? Mit Ängsten? Zweifel? Womit fütterst du deine Reden? Der Mensch ist das, was er ist. Was ist deine Speise? Was sind deine Reaktionen, wenn so Probleme kommen? Fangst du an zu heulen? Oh, lieber heulend, warum das alles? Beschwerst du dich, murrst du, fliehst du? Was machst du? Was ist deine Reaktion? Jetzt kommt heute gerade um die Ecke ein Problem auf dich zu. Das sind alles Personen, personifizierte Dinge. Was machst du? Wirfst du alles hin und fängst an zu rennen? Der Gottlose rennt und ihn jagt niemand. Ignorierst du, verdrängst du das alles, spürst du es runter, verzweifelst du, wirst du bitter und sagst, wie konnte Gott mir das zulassen, wie konnte mir das passieren? Haderst du mit Gott dann über dein Schicksal? Und sagst, ich Esel? Wenigstens ist es eine gute Sache, eine gute Erkenntnis. Ein Esel kann auch was lernen. Lässt du deine Wut an andere aus? Wirst du aggressiv? Bist du böse? Flucht ist nie Gottes Weg. Resignation ist nie Gottes Weg. Resignieren kommt vom Rückwärtsgehen. Die Armee geht rückwärts. Gottes Armee geht nie rückwärts. Der Gerechte geht die Dinge an. Und was musst du heute Abend angehen, jetzt in deinem Leben? Denk drüber nach. Wovor hast du heute am meisten Angst? Was raubt dir deinen Schlaf? Was sind deine Riesen heute, deine Riesenprobleme, Riesenberge? David hat etwas gemacht, und das solltest du lernen, dem Löwen das Fell abzuziehen. David hat sich über den Goliath lächerlich gemacht, den öffentlich blamiert. Du musst vorstellen, der kommt auf Badehose auf den Riesen zu. Keine Rüstung, kein Speer, sondern eine Steinschleuder. So geht er auf Goliath zu und sagt, was will der Unbeschnittene hier? Also ich will dem Vögel zum Fraß vorwerfen. Du siehst, wie sehr so lästerlich er darüber redet. Und eine Sache des Sieges ist, wenn du über deine Probleme lachen kannst, hast du gewonnen. Wenn du darüber lästern kannst, ha, was wollt ihr denn? Können wir alle gestohlen bleiben, Buckel runterrutschen. Was wollt ihr? Weißt du, du solltest, wenn du betest und Sieg erringen möchtest, du solltest deine Probleme ausmalen in alle dunkelsten Farben und dann dich da vorstellen und anfangen, so richtig zu kichern und zu lachen. Und dann, ja, ich klage euch aus. Ihr Problem ist ja so elend, so arm. Ihr wisst gar nicht, ihr schadet mir gar nicht und ich nehme euch gar nicht ernst. Und ihr könnt bei mir gar nichts ausrichten. Ihr seid ja alle unbeschnitten. Ihr seid alle gar nicht Gott geweiht. Ihr seid gar nicht von Gott. Was wollt ihr? Fang an, die Hölle zu spotten. Und die Hölle hat keine Macht. Denn weißt du, worüber du dich lustig und lächerlich machst? Das hat keine Macht mehr über dich. Mach einen Witz. Mach aus deinen Problemen einen Witz. Und nicht nur ein Gebet. Mach dich über den Teufel lustig. In der Bibel heißt, der dort im Himmel wohnt, lacht und spottet ihrer. Und du solltest Gott teilhaftig werden seiner Natur und du solltest anfangen, über die Dinge, die dir zu schaffen machen, die Schlangen und Skorpione lustig machen. Ihr seid so arme Biester, ihr kriegt doch einen Bauch. Was wollt ihr denn? Ihr könnt nicht mal aufrecht gehen. Weißt du, und dann fängst du an zu zischen, machst Krach und Lärm und von dem Herrn solltest du starken Lärm machen und die ganzen Probleme fliehen. Wenn ich die Bibel, die ganze biblische Kampftechnik studiere, wir haben die gesiegt, wir hat Gideon gesiegt, der hat Lärm gemacht, Krüge zerschlagen und dann mit den Fackeln gefunkelt. Und gar nicht so groß rumgemacht. Weißt du, Lärm vor dem Herrn. Und während sie hingingen, hat sich angehört, als wenn die ägyptische Armee ankommen würde. Diese vier Aussätzige. Du solltest Lärm vor dem Herrn machen. In deinen Problemen. Ich habe Indianer mal bei uns im Gottesdienst gehabt. Nicht den Indianer, der da draußen ist, ist ein Häuptling, sondern ein paar andere Indianer. Und die in ihren Gemeinden, diese Indianer, diese geistliche Kriegsführung, die klatschen und die tanzen. Und so verscheuchen und vertreiben sie die unreinen Geister. Fang an zu tanzen in deiner Situation. Weißt du, normalerweise, wenn du Probleme hast, legst du dich ins Bett und schläfst und liegst auf der Couch und kannst nicht mehr. Aber wenn du aufstehst und tanzt und jubelst und jauchst vor Freude, Halleluja, wir sollen den Sieg feiern, noch bevor wir den Sieg haben. Stell dir dein Problem. Lach sie aus, lach sie alle aus. Mach eine Lachstunde. Im Heiligen Geist lachen. Weißt du, es ist nicht nur Kichern und nicht nur Spaß, sondern richtig von Herzen zu sagen, oh Gott, du lachst. Guck mal, wenn du siehst, die armen Menschen, was die sich alles vornehmen, die Gottlosen, wie sie sich so aufbäumen und wie sie spotten. Guck mal, was aus Russland geworden ist, lieber Gott, was aus dem Kommunismus geworden ist. Guck mal, was aus Karl Marx geworden ist. Nicht mal 6 Leute bei der Beerdigung waren da und sein Grab verwahrlost und dass auch gerade der englische Staat Grabpflege betreiben muss. Guck mal, was ist aus den ganzen Gottlosen geworden? Und dann guck mal, was aus dem Darwin geworden ist, der glaubt, dass Gott abgedankt ist und dass wir von Affen abstammen und so weiter. Der hat sich nie getraut, aus dem Haus zu gehen. Und immer, wenn er einen Vortrag halten wollte, musste, da war er immer krank. Also der war gar nicht gesund. War vielleicht selbst mit Affen infiziert und Affengeist. Aber du siehst, du solltest dich über die Gottlosen lustig machen, so wie sich die Gottlosen, hör mal zu, so wie die Gottlosen sich über Christen lustig machen, ach die armen Betbrüder und Betschwestern, du solltest dich über die Gottlosen, schauet ihr Ende an. Ich habe eines gelernt, weißt du, wenn der Teufel mir alle schwarz malt, dann sage ich dem Teufel, hör mal, weißt du, was deine Zukunft ist, wo du einmal landest und was mit dir einmal passiert und wo du die ganze Ewigkeit zubringst, leibhaftig. Und dann sage ich dem Teufel, was sein Ende ist. Und dann ist es schön still. Dann lässt du dich in Ruhe. Du solltest nicht so feige sein. Feiglinge werden nicht das Reich Gottes sehen. Aber wie sind so ziemlich? Ja, das sind Gewalten. Der Teufel ist ein gefallener Engel. Der steht unter deine Füße. Und nach unserer Aussage aus der Bibel, wir werden über die Engel herrschen, da gehört auch Luzifer dazu. Wir haben Autorität und wir benutzen nicht unsere Autorität. Und warten, bis der uns das Fell abzieht. Satans Schwächen, wo es nur geht, das solltest du lernen. Seine Macht zerbrechen, wo es nur geht. Die ersten Christen haben das getan, sie haben das Heidentum zerbrochen. St. Patrick hat die Schlangen aus Irland vertrieben, den ganzen Druidenkult und das ganze Heidentum aus Irland vertrieben. Und er war ein entlarvener Sklave zuerst einmal, der um sein nacktes Leben rannt, und dann ist er Christus begegnet. Und dann geht er zurück und sagt, und hat buchstäblich genommen, und in Irland gab es Haufen Schlangen, und er hat die Schlangen alle vertrieben. Bis heute gibt es keine Schlangen in Irland. Höchstens importiert im Zoo. Aber du siehst, ein Mensch, der glaubt, oder Bonifatius, der kommt hier zu den Deutschen und sagt, guck mal, die Deutsche ist doch lächerlich, glaubt an diese Eiche, das wäre der Donnergott zu Hause und so weiter. Gib mir eine Säge, eine Axt. Und ich werde verletzt. Das kannst du nicht. Doch, das kann ich sehr gut. Und das Heidentum wurde erschüttert, indem ein Bonifatius die Eiche fällte. Geschichte. Du siehst also, du sollst den Glauben der Heiden, der Gottlosen erschüttern. Du sollst den Glauben der Dämonen erschüttern. Die Eiche fällen. Wo ist euer Starke jetzt nun? Wo sind eure Schlangen? Gebrauche die Waffen, die Gott dir gegeben hat. Alles, was von Gott kommt, überwindet die Welt und geht den Weg Gottes, den Gott dir gezeigt hat. Und wenn du erkennst, diese Eiche muss weg, die Heiden, die halten sich da und denken, das ist was Großes, das ist doch lächerlich, nur ein Baum. Und so viele Menschen beten Bäume an, haben keine Ahnung, dass das auch nur ein Geschöpf Gottes ist, so ein Baum. Entdecke die Kraft, die Gott in dir gelegt hat, die Probleme zu lösen, die Probleme anzugehen, und zwar radikal, ohne Spaß und ohne irgendwelche menschliche Kompromisse. In jedem Problem steckt eine Gelegenheit für die Herrlichkeit Gottes. In 2. Chroniker 20, lest nicht, aber ihr könnt zu Hause lesen, Vers 15 und folgende Verse. Und da sagt Gott, habt keine Angst vor den Problemen. Da ist ein riesiges Heer, erschreckt nicht vor der Übermacht, erschreckt nicht vor der Überlegenheit der Feinde, erschreckt nicht, wie gut sie gerüstet sind, wie raffiniert sie sind, wie verlogen sie sind, wie viel Glanzpapier sie verwenden, erschreckt nicht vor denen. Gott sagt hier 2. Chroniker 20, Vers 15 und folgende Verse, hab keine Angst vor den, vor der Übermacht des Feindes. Dieser Kampf, sagt der Herr, ist nicht eure, sondern meine Sache. Deine Kämpfe sind nicht deine Kämpfe, sie sind Gottes Kämpfe. Diese Botschaft, was damals den Israeliten gegolten hat, das gilt auch dir. Dieser Kampf ist nicht eure, sondern meine Sache, sagt der Herr. Deine Kämpfe, die du hast, sind gar nicht mehr deine Kämpfe, denn du bist Eigentum Jesu. Du hast dein Leben ihm übergeben, du bist ein wiedergeborener Mensch, dich gibt es sowieso als solches nicht mehr. Jetzt ist Gottes Sache, dieser Kampf. Deine Probleme sind jetzt nicht deine, sondern seine Probleme. Deine Sorgen sind nicht mehr deine Sorgen, sind seine Sorgen. Deine Gesundheit ist jetzt nicht deine Gesundheit, sondern jetzt ist seine Gesundheit. Herr, es geht jetzt um dein Recht, um deine Ehre, um deine Macht. Deine Familie ist jetzt nicht mehr deine Familie, sondern seine Familie. In dem Moment, wo du dein Leben Jesus übergeben hast, hast du auch deine Familie ihm übergeben. Kind und Kegel. Du hast ihm übergeben. Es ist seine Familie jetzt. Jetzt soll er sich kümmern. Deine Erlösung ist nicht mehr deine Erlösung, sondern seine Erlösung. Und jetzt muss er gucken, wer dann Johannes Matthäus durchbringt. Gott sagt nur, zieh hinunter ins Tal, zieh ihnen entgegen, jetzt wenn du diese Geschichte liest da von den Israeliten, 2. Chroniker 20, zieh ihnen entgegen, stell dich deinen Problemen im Ausgang des Tales. Du musst vorstellen, im Ausgang des Tales, am frühen Morgen, stellt euch dem Feind. Das ist geistliche Kampfführung, nicht weglaufen. Da, wo die Wüste beginnt, am Ausgang des Tales, da, wo die Wüste beginnt, stellt euch dem Feind. Ihr selbst braucht nicht zu kämpfen, sagt der Herr. Bleibt ruhig stehen und schaut zu, wie ich, der Herr, für euch den Sieg erringe. Ihr selbst braucht nicht zu kämpfen, schaut nur zu, stehet still. Du musst nur Gottes Methode kennen, wie Gott arbeitet, wie Gott kämpft. Stillstehen, ruhig bleiben, sich nicht aufregen, gelassen sein. Du musst ruhig bleiben. Gelassenheit ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Mitten im Problem, stillstehen. Einfach stillstehen. Die meisten können das nicht, die fallen um. Stillstehen. Stehe still und schaue zu, wie sie alle mit Ross und Mann und Wagen geschlagen werden. Das war in Ägypten oder am Roten Meer. Aber stehe still und schau zu. Du musst Gottes Art und Weise kennen, wie Gott arbeitet. Ganz schnell ein anderes Bild noch. Paulus bei der Überfahrt nach Rom als Gefangener, als Sklave. Tagelang haben sie keine Sonne gesehen und sind verzweifelt und sagen, Herr, wie geht's noch weiter, wie und so weiter. Dann erscheint ein Engel des Herrn, nachdem sie alle verzweifelt am Leben und nicht mehr weiter wussten und nicht vorwärts, nicht rückwärts gingen. Die waren im Sturm, Segeln zerrissen, alles kaputt. Dann sagt der Herr, Paulus, das Schiff wird untergehen, aber alle, die mit dir mitfahren, 276 Menschen, alle, die mit dir mitfahren, die werden überleben. Warum? Weil Gott an Paulus interessiert ist, nicht an das Schiff und nicht an der Mannschaft und nicht an den Kapitän. Gott ist an Paulus interessiert, denn er ist mir, denn du bist mir ein auserwähltes Werkzeug und du musst noch dem Kaiser von Rom mein Zeugnis ablegen für mich. Gott ist an Paulus interessiert und deshalb wird das ganze Schiff die Mannschaft des Schiffes gerettet. Das Schiff geht unter. Du musst nicht für das Haus oder für das Auto sorgen oder für Gebäude sorgen, dass die Dinge werden untergehen. Die Politik muss nicht sorgen, das wird untergehen. Aber die Mannschaft, die Leute, die dabei mithängen und daran hängen, die werden alle gerettet. Und es waren ungläubige Menschen, es waren Römer zum Teil, es waren Verbrecher sogar auf dem Schiff dabei. Die alle, die mitfahren. Gott ist an den Menschen interessiert und nicht an der Materie. Ans Geld, an die Politik, an die Kirche, an die Religion. Gott ist an den Menschen interessiert. Alle, die mit dir mitfahren, sie werden überleben. Und das gilt für dich und mich und uns. Die werden überleben. Gott ist an den Menschen interessiert. Nicht an diesem amerikanischen Traum, Luxus, Reichtum, nicht an Demokratie oder Monarchie oder weiß ich sonst noch was. Mitten im Sturm, Apostelgeschichte 27, bekommt er die Botschaft von einem Engel, Männer, und er steht auf, Männer, lasst den Mut nicht sinken, alle werden am Leben bleiben, nur das Schiff geht verloren. Ist das nicht großartig? Nur das Schiff geht in Brüche, alle werden am Leben bleiben, keiner wird umkommen, keiner wird sogar ein Haar gekrümmt. Was wäre aus Paulus und die Mannschaft geworden, wenn der Engel nicht erschienen wäre, wenn er nicht die Botschaft von Gott gehabt hätte? Stell dich deinen Problemen, aber zuerst musst du Gott begegnet sein. Zuerst muss Gott mit dir geredet haben. Zuerst muss Gott dir eine Offenbarung gegeben haben. Zuerst muss dir ein Engel des Herrn erschienen sein. Zuerst muss Gott dir eine Offenbarung gegeben haben, ein Rema-Wort gegeben haben. Dann kannst du handeln. Männer, habt Mut! Lasst nicht den Mut sinken. Und dann ging nachher noch so weiter und sagst, ess jetzt mal richtig, wir brauchen noch Energie. Esst es mal richtig, Apostelgeschichte 27, und den Rest schmeißt er alles über Bord, damit das Schiff etwas leichter ist. Das ist Herausforderung. Schmeißt Getreide über Bord, schmeißt die Waffen über Bord, schmeißt alles über Bord, wir brauchen gar nichts mehr. Das Schiff geht so oder so unter. Ist das nicht provokativ? Weißt du, wenn wir Probleme haben, wir sollten fragen, Herr, was sagst du zu diesem Problem? Wie siehst du dieses Problem? Wie soll ich in deinem Sinn, in deinem Geist das Problem lösen? Und das kann passieren, dass Gott sagt, schmeiß alles raus. Alles, trenn dich, gib alles auf. Hab nichts mehr zu schaffen damit. Der Teufel wollte den Paulus vernichten. Paulus sollte ertrinken, nicht das Schiff. Aber der Herr hat Paulus gerettet und mit ihm die Mannschaft. Und es ist gut, dass Paulus damals noch an Engel geglaubt hat, was die modernen Theologen nicht mehr tun. Und gerade dieses rettete ihn, der Glaube an die Engel, dass Gott seinen Engel bereitgestellt hat und der Engel sorgte dafür, dass deinetwegen, so steht es in Apostelgeschichte 27 von Vers 23, deinetwegen werden alle gerettet. Und ich sage dir, Bruder, Schwester, deinetwegen wird deine Familie gerettet. Deinetwegen, nicht ihretwegen und seinetwegen, sondern deinetwegen. Deine Familie wird deinetwegen gerettet. Das ist so fantastisch zu glauben. Deinetwegen werden die Leute, die auf dem Schiff sind, gerettet werden. Deinetwegen. Und mir gefällt dieses kleine Wörtchen, deinetwegen. Werden sie alle überleben. Stell dir mal vor, wenn Paulus nicht auf dem Schiff gewesen wäre, die Mannschaft wäre nicht durchgekommen. Aber deinetwegen, du und dein Haus, ihr sollt gerettet werden. Deinetwegen. Verrückt. Du hast von Gott eine Bestimmung. Und andere profitieren von dir und fragen, warum denen so gut geht. Nur weil du da bist, deinetwegen. Weil du in der Sippe, zu dieser Sippe gehörst. Deinetwegen. Deinetwegen werden alle gerettet, die mit dir mitfahren. Du musst nur still gehorchen und dich auf Gott verlassen, sein Wort horchen und tun, was er sagt. Sich auf ihn verlassen, einfach blind auf ihn verlassen. Und ich möchte dich einfach ermutigen. Mach alles, was du kannst, denn du bist ihretwegen auf dem Schiff. Du hast in diese Familie, in der du reingeheiratet hast, du hast nur reingeheiratet ihretwegen. Damit die gerettet werden, die ganzen Kauze. Die ganzen Kauze. Ihretwegen. Das ist ein Geheimnis, wenn... Weißt du, viele Leute verstehen das nicht. Ja, ich muss, die haben sich nicht bekehrt. Nein, guck mal, Paulus hat mit diesen Leuten das Brot gebrochen. Der hat Abendmahl in diesem schwankenden Schiff gefeiert und Abendmahl gefeiert, so wie man sie, wie er vom Herrn empfangen hat, auf dem Schiff. Mit den Ungläubigen feiert er das Abendmahl und den Rest schmeißt er über Bord. Und das Schiff wird untergehen, aber die Mannschaft wird gerettet werden. Deinetwegen, Paulus, deinetwegen. Erkenne, dass du von Gott ein Original bist und Gott einen Plan mit deinem Leben hat. Und durch dich die Lage total anders ausgeht. Und du den Schlüssel ihrer Seligkeit, ihrer Rettung in deinen Händen hast. Oder brauchst gar nicht groß haben, der Herr hat es in der Hand. Und du darfst heute einfach das in Anspruch nehmen. Nehmen und sagen, Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mich erwählt hast, mich in diese Familie, in diese Sippe, in diese komische, also meine Familie ist doch eine komische Familie, sagst du vielleicht. Also so eine Sippe, so eine Gesellschaft. Aber gerade in dieser Gesellschaft hat Gott dich reingestellt, damit sie gerettet wird durch dich. Deinetwegen. Wir sind so ein Salzkörnchen. Wir sind so ein Lichtstrahl. Durch uns wirkt die Gnade Gottes. Durch uns baut der Herr sein Reich. In unserer Umgebung. Und Paulus, du siehst diese Mannschaft, wie die plötzlich folgte. Du musst nur die nächsten Kapitel lesen. Apostelgeschichte 28 und dann, wie es weitergeht und dergleichen. Und du bist erstaunt, was da passiert. Noch ganz schnell. Werde ein Löwe. Johannes 15, Vers 4. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr sollt die Reben sein. Wir sollen mit Gott so verwachsen sein wie Weinstock und Reben. Ganz wichtig. So verwachsen sein wie Weinstock und Reben, eins sein mit ihm. Und dass du sagst, ohne ihn kann ich nichts tun, will ich auch gar nichts. Und Gott ist die Quelle deines Lebens und Gott ist deine Kraft und Stärke. Und du beziehst deine Energie aus den Wurzeln des Weinstocks, aus dem Stamm des Weinstocks und du bist die Rebe. Der Herr braucht dich. Was kann der Heiland ohne dich als Rebe? Der Weinstock ist das krumme Gehölz, das ist nicht einmal Brennholz wert. Der Herr Jesus ist nicht einmal, und jetzt, Gott möge mir verzeihen, dass ich so sage, der Herr Jesus ohne dich ist nicht einmal Brennholz wert. Aber die Reben sind wichtig. An den Reben sind die Trauben. Die Reben sind es, die beschnitten werden. Die Reben sind es, die Frucht tragen. Die Reben sind es, an dem sich der Weinbauer freut. und die dir Resultate bringen. Deshalb, du brauchst den Weinstock, du brauchst die Wurzeln des Weinstocks, aber der Herr braucht auch dich. Deinetwegen, weil du eine ganz besondere Rebsorte bist. Deinetwegen. Entdecke deine Natur. Und dann kannst du dir ganz entschieden diesen Dingen entgegenstellen und sagen, so, ich habe einen Auftrag von Gott, meinetwegen, aber ich beziehe meine Kraft vom Herrn und das, was Gott mir gibt, das gebe ich weiter. Ich wirke in dem Geist, wie in dem Jesus gewirkt hat, in derselben Kraft. Das, was er ist, was er aus der Erde zieht, diese Kraft des Weinstocks, das geht dann in die Reben, dann in die Trauben, in die Frucht und nachher in die Kelter. Das ist ein Kreislauf. Und du bist in einem gewaltigen Kreislauf drin. Wir müssen unsere Bestimmung entdecken. Und dann in die Übereinstimmung mit Gott kommen. Und von wegen da, dass du an Darwin glaubst. Wir müssen unsere Herkunft, unsere Abstammung ganz neu entdecken. Ich bin ein Kind Gottes und kein Affenkind. Wir sind Kinder Gottes, Brüder. Das macht nichts. Das kann so sein, kann sein. Wir sind nicht Affen. Der Teufel möchte, dass wir Affen sind, dass wir von Affen abstammen. Das ist so seine Philosophie, das hätte er am liebsten. Aber wir sind als Menschen die Krone der Schöpfung und wir sind nicht von Affen, sondern Gott blies in unsere Nase sein Odem und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und das ist, was der Teufel möchte, dass du nicht mehr das bist, sondern nur ein Affe. Dass du irgendjemand nachäffst und jemand nachmachst. Genau das ist die Philosophie des Teufels seit 200 Jahren und noch mehr. Seitdem der Humanismus in dieser Welt verbreitet wird. Du solltest bewusst werden, ich bin göttlicher Natur. Ich bin zwar aus Fleisch und Blut, habe eine Wirbelsäule, bin ein Säugetier, zwar äußerlich, aber was nützt es, weißt du, so viele Maschinen haben Zahnräder aber und vieles andere sind ähnlich und dergleichen, aber das hat nichts zu sagen, dass ich von denen abstamme, ich stamme von Gott ab. Und wenn du deine Abstammung bewusst bist, dann stiehlst du nichts mehr wie die Affen. Die Affen sind schlau in Indien, in Delhi, die mussten Fenster zumachen, die wussten, wie man Fenster aufmacht, das glaubst du gar nicht. Die wussten, wie man zum Kühlschrank kommt und wo die Bananen sind. Weißt du, der Teufel weiß, wo er stehlen kann, aber du bist göttlicher Natur, du schließt das alles zu und du verteidigst dein Revier und du nimmst einen Stock und jagst die Affen davon. Und wir müssen Zivilcourage beweisen. Gerade in dieser Zeit, in der wir leben, wir müssen viel mehr unser Revier verteidigen. Fang an, dein Revier zu verteidigen, wo du bist, wo du lebst, deine Umgebung, denn du hast Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auch Affen zu verscheuchen. Und gerade diese Affen, die glauben, dass sie von den Affen abstammen, diese Affen, ich habe mit euch nichts zu schaffen, ihr habt keine Gemeinschaft mit diesen Affenmenschen. Ihr habt nur Gemeinschaft mit Gottes Menschen. Halleluja, wow, nur mit Gottes Menschen. Ich möchte dem Darwin mal begegnen und ihm guten Tag sagen. Werde ich auch tun eines Tages. Ich mache mich über die Gottlosen lustig. Und warum? Weil mein Glaube was Besseres ist. Weil mein Glaube was Edleres ist. Weil mein Glaube nicht aus den niedrigen Instinkten da von irgendwelchem Lebewesen abstammt. Mein Glaube stammt von dem Wesen, das Universum zusammenhält, von Gott selber. Da stammt mein Wesen, meine Art und meine Natur ab. Und der Name aus den Stoffen dieser Erde, das, was sich bewährt hat, was gut hat, angepustet und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und das ging ganz schnell. So schnell wie wir verloren gehen, so können wir auch wieder gerettet werden. Erster Adam, zweiter Adam. Und der zweite Adam ist der Löwe aus Juda. Der Löwe aus Juda, der verteidigt sein Revier. Fang an, jetzt dein Revier zu verteidigen. Das Gebiet, das du erreicht hast, verteidige und erweitere das. Und Christen sollten auch ihr Revier verteidigen. Ich weiß jetzt die Vogelsorten nicht mehr. Die sind so die Polizisten des Waldes. Eichelherr. Wenn du so in den Wald spazieren gehst, so Eichelherr, sind die Polizisten. Weißt du, da gehst du rein in ein Revier, plötzlich melden, da kommt so einer, Zweibeiniger. Und so weiter. Und dann gehst du runter. Und wenn dann wieder Revier verlässt, dann meldet er. Und der Nächste meldet es wieder weiter. Und die verteidigen die Revier und informieren, da kommt ein Zweibeiniger vorbei. Der könnte gefährlich werden. Und so sollen wir Christen auch einander warnen, informieren. Da kommt so ein Zweibeiniger. Ein Gehörnter. Oder welcher auch immer. Ein Bösewicht. Und die warnen einander. Gottes Kinder sollten warnen. Die Ratten warnen. Wenn da irgendwo was Tödliches ist und Giftiges ist, die warnen. Kinder Gottes sollten warnen vor Irrlehren einander. Sie sollten warnen vor falschen Dingen. Du hast jetzt Lehrgeld bezahlt, das reicht dir. Verstehst du? Und das, du kannst gar nicht so lange leben, was du Fehler machen kannst und Lehrgeld bezahlen kannst. Wir sollten einander dienen mit der Erkenntnis, die Gott einem gegeben hat, und das Revier verteidigen und wissen, was wir abgeben sollen und was wir behalten sollen. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Vater, ich danke dir, ich preise dich, ich rühme dich und ich ehre deinen wunderbaren Namen. Und du hast jeden Einzelnen hier zu einem Löwen gemacht. Halleluja, der nicht flieht, der sich den Dingen stellt und den Dingen begegnet. Im Namen Jesu. Und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Danke, Jesus. Amen.